Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stokos will set. Survival of the fittest. Smith. Here comes Frohoff. Stop!
Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und ebenfalls mit in der Leitung ist mein treuer Kollege Alex Walkenhorst, zurück angekommen, wieder in Deutschland. Und ich glaube, ich sag direkt mal Moin und frag dich direkt mal, freust du dich schon wieder da zu sein, oder?
Ja, sehr. Also das war, also erstmal hallo zurück. Man muss dazu sagen, es ist 22 Uhr in Deutschland. In der Zeitzone, in der ich die letzten Tage war, ist jetzt 5 Uhr morgens. Das heißt, jeden Scheiß, den ich heute erzähle.
Bist richtig verwirrt.
Ja, noch geht's. Also ich habe das gestern Nacht ganz gut hingekriegt. Hab gestern Nacht von 22 bis 7 Uhr durchgepennt. Das war ganz gut. Jetzt den ganzen Tag wach geblieben und aktiv gewesen. Ja, also eigentlich müsste ich müde sein, aber ich bin immer so gehypt, wenn wir hier aufnehmen. Vor allem mit unserem neuen technischen Aufbau, den wir hier haben. Da ist ein Traum. Und heute höre ich dich sogar ein bisschen besser. Ich glaube, die Soundqualität wird auch besser, weil ich ja beim letzten Mal, hast du mir nach der Aufnahme gesagt, massiv dumm und schlecht dieses Mikro aufgebaut hatte.
Das war so herrlich, weil du wirklich, du meintest ja noch so, ja, war auch geil, ich habe gerade nochmal ein Selfie hier gemacht, haben wir auf jeden Fall Episodenbild und dann gucke ich danach bei Instagram und schreibe einfach nur mal kurz dir zurück so, ey, du hast übrigens alles falsch gemacht, was man falsch machen kann mit dem Aufbau des Mikrofons. Aber es hat trotzdem hingehauen, war eine schöne Episode. Ich fand auch im Nachhinein, als ich nochmal ein bisschen reingehört habe, ganz wirklich dieses Gedudel, halt das Klavierspielen im Hintergrund, hatte was Schönes. Also ich überlege auch für die Episode jetzt einfach hier anderthalb Stunden lang Klavier ein bisschen noch hinterher zu schneiden. Machen wir natürlich nicht. Hast du denn inzwischen auch die Vorzüge vielleicht schon kennengelernt? Also bei Ins Gesicht von Staudemeyer ist das regelmäßig so, dass wenn man hier so schön zu Hause alleine aufnimmt, dass man auch ganz gerne mal keine Hose anhaben muss?
Ich habe jetzt zugegeben, habe ich gerade wirklich eine Hose an. Also sonst, aber du hast eigentlich eine gute Idee. Da kann man sich ja komplett. Die Frage ist ja, warum müssen wir, wenn wir zusammen aufnehmen, eine Hose anhaben? Das ist auch nicht gesetzt.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, also ich habe
also
kein
eigentlich
Problem
sind
damit.
Wir da auch inzwischen so weit zu sagen, wir ziehen da auch wirklich blank voneinander. Haben ja auch schon eigentlich mit vielen anderen Sachen schon blank gezogen voneinander. Muss man ja dazu sagen.
Ja, naja. Das ist schön.
Wir werden natürlich was. Ja, was haben wir heute vor? Wir werden natürlich. Das ist ja das übergeordnete Thema. Ich frage dich, bist du froh, wieder zu Hause zu sein? Und Donnerstag geht's ja schon direkt wieder weiter zum nächsten Turnier. Nämlich zum 4-Sterne-Turnier in Chetumal in Mexiko und das wird natürlich ja auch wieder unterhaltsam. Natürlich werden wir über China reden müssen, was da so passiert ist, über euer Turnier, wir werden über Borgasude reden müssen, vielleicht auch noch ein bisschen über den Adrian Heidrich, guter Freund des Podcasts selbstverständlich, ja. Da auch ebenfalls genauso wie Borgasude erste Goldmedaille auf der World Tour, zumindest in der Konstellation erreicht. Also klar, Julia Sude und Carla Borga haben schon individuell die Dinger geholt, aber da werden wir später drauf kommen. Naja, aber du bist jetzt wieder, also business as usual, weil eigentlich würde ich jetzt ja fragen, ist das jetzt nicht krass nach der ganzen Pause, jetzt wieder die Rumreiserei, gerade frisch aus China gekommen, egal jetzt ob enttäuscht oder nicht und es geht direkt wieder so weiter, aber ja, das ist für dich nach wie vor normal, dass das einfach das Business des Beachvolleyballers ist, wa?
Ja, also ich müsste lügen, wenn ich sage, das ist das erste Mal. Jetzt muss man dazu sagen, ist schon eine Tortur. Ich meine, wir waren jetzt, im Endeffekt waren wir plus 7 Stunden und fliegen jetzt, glaube ich, ich habe mich gar nicht informiert genau, wo Mexiko liegt. Ich glaube, Mexiko ist dann auch nochmal plus 8 oder sowas, könnte sein, weil ist ja, naja, ist die Ostküste von Mexiko, muss nicht plus 8 sein, kann auch nur plus 6 sein oder was auch immer. Aber ist schon, also minus 6 meine ich, aber ist schon, ja, ist halt schon heftig. Und am Ende, wir müssen die Turniere spielen, das habe ich ja jetzt schon vor dem Turnier in China gesagt, deswegen müssen wir beide Sachen machen, aber es ist auch eine Woche dazwischen. Also jetzt 2,5 Tage zu Hause sein und sich halbwegs auf die Zeit akklimatisieren, um dann wieder weiterzureisen. Also ganz ehrlich, da gibt es auch Schlimmeres. Und dann fängt das Turnier auch erst nächste Woche Mittwoch an. Jetzt haben wir Dienstagabend. Also natürlich ist es nervig, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, das passt schon.
Und ein kleines bisschen schöner sollte es in Mexiko ja auch sein, oder? Also ich kenne den Ort jetzt persönlich gar nicht. Musst du uns erzählen, wie es da aussieht?
Ja, ich war selber ja auch noch nicht da. Ich habe von vielen gehört, dass es ein Traum sein soll. Und man muss ja sagen, diese ganze Küste da, also wir fliegen jetzt am Donnerstag, hoffentlich muss man dazu sagen, ich habe heute gehört, dass die Lufthansa streiken wird. Das wäre auch schön.
Wunderbar.
Wir fliegen von Frankfurt nach Cancun, nehmen uns da einen Mietwagen und fahren dann da 300 Kilometer die Küste runter. Klingt jetzt so ein bisschen nach Roadtrip, aber wir fahren da einfach nur runter halt dann, um zum Turnierort zu fahren, weil der Flug halt na erstmal direkt nach Cancun geht und dann auch massiv günstiger war. Sonst hätte man irgendwie über Mexico City und dann mit 20 Stunden Layover und dann nach dem Mexico City dann weiterfliegen müssen nach Chetumal. Und so machen wir Cancun mit dem Mietwagen und das ist auf jeden Fall entspannter und auch geldsparender. Ja, und schöner als China, um auf die Frage noch zurückzukommen, ist alles. Es ist scheißegal. Ich könnte hier auch, also wirklich, normalerweise komme ich ja aus der Wärme dann ins Deutschland und es ist ja wirklich, heute waren 9 Grad und Regen den ganzen Tag. Also eigentlich kotze ich im Strahl bei so einem Wetter, wenn ich dann zurückkomme. Aber jetzt bin ich echt froh, dass ich zurück bin. Also das war wirklich, also in jeglicher Hinsicht ein Horrortrip.
Ja, das glaube ich dir. Also vor allen Dingen natürlich das Sportliche, da warten wir jetzt nochmal ein kleines bisschen mit. Wir müssen natürlich das, ja sagen wir mal, bittere 1-2 aus von euch nochmal ein bisschen durchanalysieren, ob das vielleicht im Nachhinein erwartbar war. Auch ich war ja da vielleicht ein bisschen zu euphorisch, wollte euch da schon so vielleicht mal so auf den 5. Platz ein bisschen schielen. Letztendlich war es dann doch sehr ernüchternd, aber wollen wir erstmal auf den Punkt kommen. Ich meine, du hast in der letzten Episode erzählt, wie wohl du dich so in China fühlst und dann, ja, in dem Szenario, das verfrühte Turnier aus, also wirklich früher als man auch dachte, ein paar mehr Tage frei, ihr habt euch selbstverständlich noch fit gehalten und habt trainiert noch nebenbei, ja, aber wie waren denn die Tage, als du wirklich als reiner Tourist dann da quasi in Jingzhou in China ausgesetzt warst?
Boah, das ist echt hart, darüber zu sprechen. Wir waren ja effektiv, sind wir Freitagmorgen ausgeschieden und waren halt, sind dann Montagmorgen quasi abgeholt worden, dann bin ich gestern Abend halt hier angekommen in Deutschland. Waren also 3 Tage oder 2,5 Tage, die wir da komplett zum Trainieren hatten, haben in der Zeit dann auch 5-mal trainiert, 2-mal im Krafttraining und 3-mal am Ball. Also wir haben die Zeit schon genutzt und es war auch wichtig, so lange da zu bleiben. Es war so oder so geplant, damit wir halt jetzt hier wirklich zu Hause nur einmal morgen kurz in die Beachhalle müssen und dann halt ab da sofort wieder in Mexiko und draußen trainieren, weil dann noch wieder, wenn wir direkt zurückgeflogen wären, 5 Tage drin trainieren und dann raus, wäre halt eine Katastrophe gewesen. Also es war so oder so geplant, dass wir lange bleiben. So früh ausscheiden war jetzt nicht unbedingt eingeplant und in den 3 Tagen merkst du es dann schon. Also was mich am meisten abgefuckt hat, sage ich ganz ehrlich, du fährst halt an dem Freitagnachmittag oder an dem Samstag dann wieder zu dem Turnierort hin, wo dann auch wirklich, also auch nachweislich schlechtere Teams noch im Turnier sind und du selber zugucken musst. Jetzt nachweislich schlechter ist immer so, ist immer hart gesagt, die sind halt nicht letzter geworden bei dem Turnier, so wie wir, deswegen sind sie in der Woche anscheinend nicht schlechter gewesen. Ah, du siehst da echt ein paar Volleyballer, also auch so ein paar Asien-Exoten, so ein japanisches Team, das ich nicht kenne, die sind irgendwie Gruppenerster geworden, die sind dann 9. am Ende. Da muss ich, also ich persönlich, das ist das, was mich am meisten schockt, dann immer an dem Turnierort bleiben zu müssen und vermeintlich schlechtere Volleyballer noch im Turnier zu sehen, während du da schon irgendwie trainierst oder frustrierst oder was auch immer. Also das ist das Härteste neben dem Surrounding, was du sonst da in China hast, weil dann nochmal 3 Tage länger Trockenreis und Ei, weil du kein Fleisch essen kannst, ist dann natürlich auch nochmal die Höchststrafe.
Oh Mann, das tut mir echt ein kleines bisschen leid, wenn man das so hört. Ja, aber genau darum geht es natürlich auch letztendlich in diesen Turnieren, dass du die Qualität, die du im Zweifel mehr hast als diese anderen Teams, einfach mit der Konstante da durchbringst. Haben 2 Teams ja auch geschafft. Mit Heidrich Gerster und Emma Korab-Ristauz hätte man vorher ein Finale getippt, dann hätte man durchaus auch die beiden sehen können. Also du meinst ja auch vorher auch, dass der gute Adrian Heidrich mit Mirko Gerson wahrscheinlich sogar als klarer Turnierfavorit reingegangen sind und dann mit Erma Korab-Ristauz so ein Team, was vielleicht so einen kleinen Tick dahinter ist. Dementsprechend ist ja rausgegangen, deutlicher Finalsieg für Heidrich Gerson. Wie gesagt, ebenfalls 1. Goldmedaille auf der World Tour. Also auch schöne Geschichten reihen sich an jetzt nach den starken Ergebnissen, die sie da auch in den letzten Monaten gemacht haben. Und ja, dann kommen wir, glaube ich, langsam so auf den Punkt. Ich meine, klar, wo es jetzt herkommt, Thema Konstanz, eure theoretische Qualität, also da stehe ich auch weiter zu, dass ich euch bei so einem Turnier auf jeden Fall auf so einem Platz 5 mit vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben gesehen hätte, aber das ist natürlich der eine Punkt, dass man, also versuch's ein kleines bisschen zu beschreiben, ich habe es gesehen, viele von unseren Hörern werden es nicht gesehen haben, weil es auch schwer zugänglich war, beziehungsweise kaum zugänglich, wenn man nicht einen offiziellen FRVB-Account hat, wie wir das glücklicherweise haben, beziehungsweise du das hast, also beschreib vielleicht mal ein kleines bisschen die beiden Spiele, die ja sich sehr ernüchternd lesen, aber waren ja schon ein paar Storys mit dabei.
Boah, also ich fange mal mit dem 1. Gruppenspiel an. Wir spielen gegen Holland. Kennen die Jungs aus dem Bronzespiel in Aydin in der Türkei aus dem Frühjahr. Ich glaube, im Mai oder so haben wir gegen die gespielt, haben da auch 2-0 gewonnen. Und die haben ihre klaren Muster. Die haben sie auch gespielt im ersten Satz. Wir führen, glaube ich, direkt am Anfang 6-0, wenn ich mich recht erinnere, und spielen den Satz dann so durch. Und ich habe auch so das Gefühl, okay, wir können auch an jedem Ball dran sein, beziehungsweise wir haben da Zugriff drauf, haben den Sideout ganz solide durchgespielt und das passt alles. In der Satzpause noch drüber gesprochen, dass das jetzt nicht so läuft, dass wir nicht wieder 6-0 in Führung sein werden, aber wenn wir den Satz durchspielen und das vernünftig, dann werden wir das Ding schon wuppen, so, man muss jetzt, auch gerade in so einem ersten Spiel muss man ja auch nicht sein bestes Spiel machen, das ist Quatsch, man muss seinen Dienst nach Vorschrift machen, man muss seine Arbeit machen. Jetzt muss man sagen, im 2. Satz haben die Holländer, du hast es ja gesehen, die haben sich schon was einfallen lassen, also er ist zum Beispiel von seinem langen, ich sag mal, Out-of-Shoulder-Schlag, dieser langen Diagonalen, ist der Jasper Bauter weggegangen und hat halt viel mehr Shot gespielt, und da sind wir halt auch unruhig geworden, ne? Also Sven hat in der Defense dann ja gar keinen Zugriff gekriegt durch diese Schubserei, die der da angefangen hat. Also immer mal Cutshot, dann mal Lineshot und was weiß ich, dann zwischendurch mal einen Schlag eingebaut. Ich habe im Block auch die Kontrolle verloren, weil ich dann immer so das Gefühl hatte, ich musste ihm irgendwie helfen. Das ist eh so eine große Krankheit, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, und dann ist der 2. Satz halt knapp. Wir verlieren den dann am Ende völlig dumm und auch völlig unnötig eigentlich. Im dritten Satz führen wir 4-1, führen auch 10-8, haben, glaube ich, Chance auf 11-8, führen 13-11, haben eine Chance auf 14-11. Ja, und am Ende verlieren wir 19-17. Ne? Also so ist der Verlauf. Und am Ende, muss ich sagen, haben wir die beiden Sätze verloren, weil wir nicht in der Lage sind, bei engen Spielständen unsere Leistung abzurufen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen was Besonderes machen. Und es ist am Ende, jeder, der es gesehen hat, also ich will jetzt, du darfst mich gerne unterbrechen oder irgendwie widersprechen, aber es ist am Ende dann doch darauf hinausgelaufen, dass mein unerfahrener Partner Sven halt ja in den entscheidenden Situationen einfach ein bisschen unglücklich oder gestresst oder ja, was auch immer agiert hat und ein bisschen die Kontrolle verloren hat über das Spiel. War schade und war vor allem auch nicht absehbar. Also Tommy und ich haben auch in der Nachbesprechung, also unter vier Augen dann besprochen, so, wir hatten ja alles auf dem Schirm. Wir hatten gedacht, okay, Alex wird aus der Annahme rausgeschossen oder die Achse Annahme Alex, Zuspiel Sven mit Angriffsabschluss, weil ich noch nicht so viel Rumspannung habe, wie normalerweise, passt nicht so oder was auch immer. Also wir haben vieles besprochen, was hätte eintreffen können oder wir kriegen keinen Zugriff im Block oder was auch immer. Aber dass die Achse Sven wird angespielt im Sideout dann so schlecht läuft, gerade in entscheidenden Situationen, darauf waren wir ehrlich gesagt nicht vorbereitet. Ja, und deswegen verlieren wir zumindest das erste Spiel. Würdest du das soweit unterschreiben oder würdest du da irgendwo eingrätschen wollen? War das so der Eindruck, den wir
haben? Ja, also muss man klar so sagen. Hört sich jetzt natürlich, viele werden jetzt wieder denken, oh, der Alex bei seinem ersten Turnier lief jetzt schlecht, schiebt alles wieder auf Sven weiter. Aber ich war schon auch wirklich ein bisschen schockiert, weil so schwach habe ich Sven seit Monaten nicht mehr gesehen. Also Muss ich mich lange zurückerinnern, dass Sven so schwach gespielt hat. Und es war ja wirklich so. Also so wie du es beschreibst, du konntest ja, obwohl es für dich ja eigentlich potenziell echt eine prekäre Situation hätte sein können, mit genauso diesen Sachen, du wirst zu 100% angespielt, die Leute wissen vielleicht, du kommst gerade erst zurück, hast vielleicht auch nicht den Fitnessstand oder die Annahme sitzt nicht so, wie es vorher war. Aber du konntest ja wirklich Comfortzone-Volleyball spielen. Einfach konntest du dich auf dein Zuspiel konzentrieren. Wenn du mal ein paar Bälle bekommen hast aus Break-Situationen, hast du die eigentlich auch sehr hochprozentig gemacht. Ja, und dann war es letztendlich Svenny und das war schon wirklich sehr uncharakteristisch, weil eigentlich, wir haben drüber gesprochen, die Entwicklung und dass er da wirklich auch, ja, viele Meter gemacht hat. Und dann kommen wir ja direkt wieder zur nächsten Frage. Woran hat es gelegen, sagen wir natürlich ganz oft. Aber ist es dann so, dass man vielleicht im Nachhinein sagen muss, also ich meine, ihr werdet drüber gesprochen haben, von daher, ich weiß nicht, wie viel du jetzt raushauen willst an den Insights. Hat Sven da jetzt irgendwie einen Druck verspürt? Erstes Turnier wieder mit dem alten Partner, nach schönen Erfolgserlebnissen, auch mit anderen Partnern, natürlich auch mit dem Joni Erdmann, dass er sich da zu viel vorgenommen hat? Oder woran liegt das letztendlich, dass er da echt so ein kleines bisschen eingebrochen ist?
Oh, wenn wir das wüssten, ey. Das war, also der weiß es selber nicht. Wir haben da echt lange drüber gesprochen und wir haben auch, also was da passiert, Sven merkt das, dass er unsicher wird, Sven merkt, dass er hektisch wird, Sven merkt, dass er vor allem halt auch, und das ist halt total krass, die Spielsituationen vermischt. Also er ist halt so, im Sideout wird er ein bisschen ängstlich oder ein bisschen unsicherer und was auch immer, und verliert dann aber auch in der Defense die komplett die Ruhe und rennt irgendwie los und der Gegner muss nur noch ins Halbfeld schubsen, also hat er überhaupt gar kein Timing mehr in der Defense und wird dann hektisch bei vermeintlich leichten Bällen oder will zu viel und macht dann eigentlich weniger. Und warum das so ist und warum er das so vermischt, und ich meine, wir wissen, dass er das schon öfter gemacht hat und dass es manchmal schwierig ist, ihn da wieder rauszuholen, aber wir hatten gerade bei dem Turnier, also so schön, wir haben das ja vorher formuliert, wenn man auf dieses Turnier guckt und ganz ehrlich, auch mit meiner gegenwärtigen Leistungsfähigkeit, hätte man da wirklich so einen fünften, wie du ihn vorher gesagt hast, hätten wir rausholen können. Aber irgendwie haben wir es nicht performt gekriegt und er hat Druck verspürt und war ängstlich in Situationen, am Ende des Satzes oder auch wenn es knapp war, aber es gab halt diesmal verdammt nochmal überhaupt keinen Grund. So, wir haben ja alle Ausreden der Welt, wir können alles auf meine Verletzung schieben, wir können auf 4 Monate Wettkampfpause schieben, wir haben keinen Druck, also gar nicht. Und dass das dann in der, auch vor allem in der Extremität passiert, muss man ja ganz klar sagen, ist schon heftig. Und ich bin halt leider gegenwärtig auch noch nicht auf dem Niveau, das hast du ja, haben wir vorhin schon im Vorgespräch angesprochen, ich habe halt nicht die Stabilität, gerade die Rumpfstabilität und auch die Power, um Topspin durchzulaufen oder was auch immer, da habe ich eine zu hohe Fehlerquote gerade noch und den Block habe ich auch nicht so viel Zugriff, wie ich normalerweise habe. Das sind halt die Elemente, wo ich es am extremsten merke, dass ich gerade noch nicht so wettkampffähig bin, wie ich jetzt vor 4 Monaten war. Und dann konnte ich halt auch weniger helfen. Und dann, ja, also woran halt gelegen, kann ich diesmal nicht beantworten so leicht, weil er es selber nicht beantworten kann. Wir haben das Problem erkannt, aber wir wissen nicht, wie wir es ausmerzen konnten oder wo der Ursprung ist. Es ist wahrscheinlich eine Sache des Selbstanspruchs, der irgendwie in seinem Hinterkopf ist. Da ist ein Gegner, den haben wir letztes Mal 2-0 geschlagen, den müssen wir auch diesmal dominieren. Und dann versteht er nicht, dass man auf dem Niveau nicht dominiert. Das heißt, man startet nicht jeden Satz mit 6-0, 7-0 oder für 10-4, sondern es ist halt 4-3, 8-6, 11-10, 15-13 und dann gewinnt man halt zu 19. So, das passiert auf dem Niveau nun mal. Die können alle Volleyball spielen. Und dem war er nicht gewachsen, zumindest im ersten Spiel auf jeden Fall nicht.
Ja, ist im Nachhinein schon wirklich ein kleines bisschen schockierend, weil ich habe beide Spiele, wie gesagt, gesehen. Und selbst wenn man mit einrechnet, dass Svenny vielleicht so auf 40% gespielt hat, also eher so auf Sparflamme, müsst ihr meiner Meinung nach beide Spiele wirklich komplett gewinnen. Also ja. War ja noch, auch nach dem ersten Satz gegen die Russen, man konnte es jetzt bei Instagram sehen, da werden nochmal ein paar Themen kommen, die wir gleich nochmal aufgreifen müssen. Auch aus dem ersten Spiel, auch von Instagram, müssen wir nochmal ein Thema aufgreifen. Aber war ja das Ding, ihr verliert den zu 11 letztendlich, eigentlich zu 10, werden wir gleich noch drauf kommen. Und danach, ja, also Svenny wirklich, keine Ahnung, was da los war. Seidert von Anfang an, ganz wilde Aktionen gehabt, viel ins Ausgehauen, viel Mist gemacht und dann schlägt er im zweiten Satz zwei Asse, ist dann auf einmal wieder da, ist locked in und es läuft eigentlich alles wieder stabil und dann kommt dieser eine Moment, wir hatten sie eben auch kurz, ich glaube bei 19-18 für euch, kassiert ihr einen Ass in die Mitte, wo ich dir eben schon einen kleinen Vorwurf gemacht habe und gesagt habe, Mensch, du müsstest doch eigentlich gemerkt haben, dass Svenny da ein bisschen wackelt und ein bisschen unsicher geworden ist, mehr schottet als sonst, dass du da nicht einfach die Mitte übernimmst und das ist dann vielleicht der entscheidende Faktor. Ihr hättet noch weiterkommen können im Turnier, wenn du ein bisschen mehr hättest kompensieren können, ja, durch deine Blockqualitäten oder durch potenziell Aufschlag, weil ich auch zu dir meinte, Mensch, warum hast du nicht Poweraufschlag gemacht? Die ganze Zeit gegen die Russen, vor allen Dingen der Crunch-Time im zweiten Satz. Das waren dann so die entscheidenden Dinger. Von daher ernüchternd mit Sicherheit. Aber trotzdem muss man, glaube ich, sehen, wenn du dir jetzt da die Konkurrenz dir mal anguckst, ja, also mit dem Stand, mit du, sagen wir mal, vielleicht bei 80% Fitness und mit einem nicht gut aufgelegten Sven Winter, trotzdem da konkurrenzfähig zu sein und eigentlich da hätte auch weiterkommen müssen, ist es ja zumindest auch schon mal irgendwie, wenn du es so auslegst, gar nicht mal so schlecht als Zusammenfassung.
Nee, das ist viel schlimmer als alles andere, Dirk. Also du kannst es natürlich so zusammenfassen, aber es gibt doch nichts Schlimmeres, hinten raus zu gucken und zu sagen, 60% von unserer Leistungsfähigkeit hätten gereicht, aber wir haben uns alle Mühe gegeben, unter 60% zu kommen. Und so muss man es ja einfach mal jetzt ganz klar sagen. Und deswegen war das wirklich ein Armutszeugnis, was wir da wie präsentiert haben. Und es ist scheiße, dass ich nicht helfen kann. Es ist klar, dass ich jetzt gerade weniger helfen kann als sonst. Und vielleicht sieht man auch, dass es dann ein sehr labiles Konstrukt ist, weil es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ja, ich meine, du warst zum Beispiel dieses Jahr in Nürnberg dabei, da hat Sven auch nicht diesen Rot, da kam ja dieses legendäre Video, ich verstehe nicht, warum du dein bestes Spiel im Spiel um Platz 3 machst. Da hat er auch ein schlechtes Wochenende gehabt, fühlte sich unsicher, war gerade im Angriffsabschluss nicht durchgekommen, über den er sich ja wirklich sehr, sehr, sehr krass definiert auch immer. Ja, nur da war ich halt in der Lage, wenn ich jetzt zum Beispiel mal gegen Sova Fretschner an dieses Zweitrundenspiel denke, ich weiß nicht, ob du es noch vor Augen hast, da habe ich halt 15 Blocks gemacht oder so. Ja, okay, und dann gewinnen wir das Spiel halt trotzdem noch. Ja. Aber das habe ich halt diesmal nicht. Ich konnte nicht so viel helfen und dann bricht dieses Konstrukt halt zusammen. Ne? Das ist halt schon heftig. Und dieses Ass, also wir kriegen zum 19, wir führen ja 18-15 gegen die Russen im zweiten Satz. Den ersten, da wolltest du ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir führen 18-15, dann kommt 16-18 Sideout und dann kommt ein, also wir ein Annahmezuspiel, alles gut und dann kommt ein verlegener Diagonalshot von Sven, so ein Ding, was der Abwehrspieler einsammelt und dann einmacht zum 17-18. Wir wechseln die Seiten, wieder alles ganz normal und bei 18-19 kommt ein Topspin-Aufschlag durch die Mitte. Im Normalfall müsste Sven den nehmen, Mitte, der Spieler, der angespielt wird, nimmt ihn. Also die ganze Zeit angespielt wird, das ist so die Absprache. Aber er rennt halt weg im letzten Moment, zuckt so weg. Wir kassieren das 19 beide und in dem Moment denke ich auch so, okay, fuck, also machst du dir gerade mehr oder weniger in die Hose, da muss ich mehr Verantwortung übernehmen. Ich merke in dem Moment, wo der Ball reinfällt, merkt so, okay, Alex, das hättest du wissen müssen. Also es ist einfach, wir spielen seit 3 Jahren zusammen und ich muss merken, dass er da gerade, ich will nicht sagen Stift hat, aber sich nicht wohlfühlt und am liebsten Verantwortung und Druck abgeben möchte und da muss ich die Scheißpeitsche dann halt daneben in der Mitte. Vor allem, weil ich habe doch in dem, also ich weiß nicht, meine, ich glaube meine Hitting Percentage bei den zwei Spielen war ohne Spaß über 90% oder so, direkte Killquote.
Ja, also würde ich auch so sagen, ja.
Ja, deswegen muss ich das Ding nehmen. Am Ende, genauso haben wir es auch besprochen, original, ich muss das Ding nehmen. Wir haben auch drüber gesprochen, ob wenn Sven zum Beispiel da ab 17, 18 irgendwie Druck verspürt oder ab 18, 15 irgendeinen Druck verspürt, weil er einmal diese verlegene Abwehr, verlegenen Angriffslösungen da sucht plötzlich, dann kann man das auch formulieren. Das haben wir zum Beispiel besprochen, dass er in Zukunft einfach sagt, pass mal auf, ich habe gerade einen Stift aus der Hose hängen, so, hilf mir mal. Dann ist es okay, weil dann weiß ich, ich muss mehr in der Mitte übernehmen. Dann weiß ich auch, ich muss ihn vielleicht mal mit einem wilderen zweiten Ball entlasten oder so. Aber es ist halt auch, nimmst du einen wilden zweiten Ball und nimmst deinem Partner, der jetzt gerade mal einfach wirklich wieder gut zum Ball stehen wollte und sich irgendwie wieder Mut holen wollte oder so, dann die Chance und machst den nicht, dann ist es auch scheiße. Also so ein zweiter Ball oder mehr Verantwortung übernehmen als gerade notwendig, ist halt auch immer schwierig, ne? Deswegen, am Ende haben wir uns jetzt, auch wenn es schwierig ist, fast schon darauf geeinigt, dass er auch ruhig mal sagen soll, pass mal auf, fühle mich gerade nicht so wohl, ja, dann kann ich mehr Verantwortung übernehmen, so ist es im Sport, aber das ist halt dann auch wieder so ein bisschen so eine Sache von Stolz, ne? Ich meine, wer Sven kennt, der weiß, es ist eine Heißkiste und eine Heißkiste will ich unbedingt auch eine Schwäche zugeben und ja, deswegen wird das im Spiel wahrscheinlich nicht formuliert, weil er merkt das alles, er nimmt das auch wahr, wir müssen es nur besser formulieren, damit wir uns gegenseitig helfen können. Rede ich zu lange? Sorry, Dirk.
Nein, das ist alles in Ordnung. Ich muss nur gerade schon wieder ein bisschen schmunzeln, weil natürlich einerseits, wenn wir jetzt auch wieder über Situation reden, Mitte kompensieren und so, vielleicht ist ja auch noch, also ist natürlich nicht, aber man könnte jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen Restangst, dass da wieder das Knie von Svenny da zur Linken kommt, aber ich hatte auch noch wieder ein bisschen Angst um dich, hatte ich dir auch schon persönlich geschrieben, als ich das erste Spiel gesehen habe gegen die Holländer, und da hatte ich wirklich kurz davor, dass es nicht diesmal nur irgendwie der Diskus ist, sondern einfach ein glatter Handbruch, weil Svenny nach dem 2-1, dann nach diesem bitteren dritten Satz, dann ja wirklich kurz davor war, wieder eine Kerze des Todes zu schießen. Und du ihn dann nochmal beruhigt und aufgehalten hast, ihm den Ball quasi weggenommen hast. Und ich hatte kurz Angst, dass er durchzieht und dir die Hand bricht.
Ja, also stimmt.
Das hatten wir auf jeden Fall.
Ja.
Und die Reaktion nach Spiel 2, ja, da ist so viel Feuer in dem Mann, das haben wir schon immer gesagt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, wenn er das schafft, über immer weiter zu kanalisieren, er wird es nie zu 100% schaffen.
Muss
da kann man, glaube ich,
nicht.
Jetzt schon mal von ausgehen. Ich meine, er wird kein Zen-Warrior auf einmal sein oder keine Ahnung, da müsste er vielleicht mal für 12 Monate irgendwo in die Wüste gehen und meditieren. Aber das muss er nicht, das wird er nicht hinbekommen. Und das ist auch in Ordnung. Eine letzte Sache will ich nochmal fragen, bevor wir hier einige Gates aufmachen müssen und von den ernsten Themen vielleicht mal ein bisschen eher ins Lustige kommen. Will ich nochmal fragen, glaubst du, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Mindset-Sache bei Sven, weil du hast eben schon gesagt, er verliert dann ein bisschen seine Linie in der Abwehr, und ich glaube, also ich finde es immer sehr interessant, wenn man die Abwehrspieler vergleicht, weil gerade nehmen wir jetzt mal den Holländer, den Ruben Peninga, der ist natürlich im Gesamtkonstrukt schlechter als Sven. Das muss man einfach mal so sagen. Ist so, sollte so sein.
Du meinst den
aber
Defender
in dem Spiel,
von den Holländern? Also den,
ja.
Ja, dann ist der Jasper Bauter. Ruben Peninga ist der Blocker.
Ah, hab ich eben, dann wurde es mir falsch rum angezeigt. Dann bin ich nicht schuld.
Nee, schuld.
Ja, ich hab's eben extra nochmal nachgeguckt, war falsch rum mit den Nummern, aber ist auch scheißegal.
Kannst du auf die FVB-Seiten schieben, das glaubt dir jeder, weil die einfach schlecht sind.
Ja gut, und deswegen, ich sag's jetzt auch falsch, weil ich kenne den Mann natürlich nicht, also ich habe ihn noch nicht einmal spielen sehen, bin ich ganz ehrlich, da zum ersten Mal, aber wenn du so einen Jungen siehst, der hat verdammt gut abgewehrt, hat sich auch ein paar Mal natürlich glücklicherweise irgendwie abschießen lassen von Sven, und da ging die Kiste da irgendwie nach oben und hat das Ding irgendwie noch untergebracht, aber ich find's immer sehr interessant, wenn du jetzt so einen Spielertypen nimmst, der vielleicht vorne halt nicht wahnsinnig spektakulär ist, oder nimm einen Lick Senna oder zähl halt die ganzen echten Verteidiger noch auf, die vielleicht vorne eher Probleme haben, die wackeln natürlich vorne mal, bloß bei denen habe ich halt wirklich immer das Gefühl, egal was da vorne passiert, die sind hinten locked in. Die sind in der Defense immer zu 100% da, und da ändert sich im Spiel eigentlich auch gar nichts, und da müssen sie halt gucken, dass sie das Ding vorne durchboxen. Und dann, wie gesagt, vielleicht so ein bisschen die Theorie, dass es bei Sven dann genau dieser Fakt ist. Wenn er dann merkt, so, oh Mensch, hier meine größte Qualität gerät mir gerade ein bisschen flöten, dass es dann hinten noch schwieriger wird, und ja, und dann wird es ja auch ein frustrierendes Spiel. Wenn du dann das Gefühl hast, wir sammeln ja auf einmal gar nichts mehr ein und vorne sogar noch ein bisschen wackelst, dann ist das ja wirklich Gift.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja in vielen Sachen so. Also bei uns ist zum Beispiel ein Riesenproblem, das ist ja so eine Kette, die ganze Zeit dann, also wenn Sven irgendwie unruhig wird oder sich nicht wohlfühlt, das geht entweder, wenn über mich gespielt wird, weil dann hat er nicht so richtig Zugriff aufs Spiel. Also er kriegt da keine Angriffe, er definiert sich halt massiv über seinen Angriff, ja. Und den braucht er, und er braucht Erfolgserlebnisse und so weiter und so fort. Wenn es zum Beispiel ein Spiel gibt, wo klinisch über mich gespielt wird, und die Angreifer zum Beispiel ja einfach gute Angriffsabschlüsse wählen oder halt am Block hängen bleiben oder so, dann hat er auch in der Defense keine leichten, dann hat er keine Transition-Angriffe, und dann ist das Spiel für ihn halt eigentlich nur zu spielen und Defense ins Leere laufen oder was auch immer. Und das sind halt seine größten Baustellen, die er so hat. Und das Spiel darüber dann aufzuziehen, ohne Erfolgserlebnis, ist es halt so schwierig. Und dann passiert es ihr zum Beispiel auch, dass er dann sogar nicht mal mehr gut aufschlägt, weil er halt nur so nebenher läuft. Also er spielt dann, obwohl er eigentlich mehr Kapazitäten hätte, spielt er schlechter in der Defense und schlägt auch schlechter auf, weil er einfach nicht so richtig im Spiel ist. So, das ist so eine Sache, die bei uns passiert. Was dann auch passiert ist, ist zum Beispiel gegen die Holländer, die stellen auf Shot um. Sven hat keinen Read auf die Shots von denen. Ich versuche im Block irgendwas anders zu machen, verliere komplett meinen Abstand zum Netz zum Beispiel und habe dann nicht mal mehr die Hits, die er macht. Also ich habe dann auch meinen Job vernachlässigt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss was anderes machen, damit wir Zugriff im Block Defense kriegen. So ist halt dieses Spiel aufgebaut. Es ist halt, am Ende muss man sich in den Sachen bewegen, die man kann, und da helfen und verändern oder adjusten, wie man es kann. Und wenn man aber zu viel versucht, wird das ganze Team schlechter. Und das ist uns, also gerade gegen Holland, in der Block-Defense massiv passiert. Und so ist es, glaube ich, in jedem Spiel. Und dann musst du halt gesettelter sein. Niklas Sinner, ich meine, gut, der weiß, dass er einer der besten Verteidiger ist und das seit 20 Jahren. Den interessiert nicht, ob er vorne, er weiß auch, dass er vorne 6 von 10 Line-Shots verteidigt kriegt, weil er einfach
einer der schlechtesten wahrscheinlich ist, ja. So rein, was jetzt natürlich die insgesamt Angriffsqualitäten angeht, aber ja.
Und das ist halt aber zum Beispiel ein Alexander Brauer ist das Gegenbeispiel. Also jetzt mittlerweile geht es sogar halbwegs, aber er ist trotzdem von den Top-Teams, würde ich sagen, in total, wenn du das so alles anguckst, der schlechteste Defender von allen. Also mit Abstand. Was die beiden im Side-Out...
Hat sich aber auch echt ein bisschen gemacht, muss man sagen.
Ja.
Also inzwischen gefällt er mir eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, aber trotzdem im Vergleich zu allen anderen, die da oben sind, ist er wirklich noch eine Liga schlechter, wenn du mal die anderen, die da oben sind, auch mal einfach anguckst. Also ich meine, die Brauer-Mösen musst du in die Riege von Christian Sorum und Slava und allen packen oder auch Clemens Wickler. Und da ist er nun mal einfach wirklich eine Etage schlechter.
Gut, klar.
Und deswegen, aber oder auch ein paar Jahre zurück, war er wirklich ein Abwehrtourist des Grauens. Aber er war dann aber halt vom Mindset so, dass er, dass, also auf gut Deutsch, man muss halt akzeptieren, hey, pass auf, ich bin einer der besten, der hochprozentigsten Hitter auf der ganzen Welt, aber dann bin ich halt mit knapp 2 Metern halt kein perfekter Verteidiger. Ja, okay, das heißt aber auch, man muss sich in seinen Kopf pflanzen, dass wenn ich mal einen verteidige, brauche ich einen guten Gegenangriff und dann ist das Thema auch durch und dann kann man sich auch über solche Aktionen freuen. Ja, aber bei uns ist es eher so, ich bin noch kein guter Verteidiger, weil ich da die Ruhe noch nicht habe oder vielleicht auch die Ballkontrolle oder die Reaktionsfähigkeit oder die Lesefähigkeit und trotzdem rege ich mich auf und lasse mich davon runterziehen, wenn ich mal keinen verteidige. Und das ist Quatsch. Also, weißt du, das wäre genauso, wie wenn ich mich darüber über jede nicht perfekte Annahme total aufregen würde oder so. Ich bin nun mal kein guter Annahmespieler, ich muss mir jede gute Annahme total hart erarbeiten und so ist es nun mal. Und ich werde auch nie der beste Annahmespieler der Welt werden, das ist auch klar. Wenn man sich dahin packt, wo man ist, und das zählt ja in allen Lebenslagen, und sich dann an den guten Dingen hochzieht, dann kommt man nicht in so eine Negativspirale, aber das haben wir, wie gesagt, letzte Woche nicht geschafft.
Ja, ist, glaube ich, wenn man es jetzt ein bisschen abstrahiert und vielleicht auch nochmal auf ein paar Niveauklassen runter, einfach nochmal strikt das ganze Konstrukt, würde ich halt schon sagen, ist es schon sehr, sehr spannend, weil das ist ja auch eins der entscheidenden Themen. Siehst du auf B-Turnieren, siehst du auf C-Turnieren, siehst du überall, dass dann im Zweifel der Partner wackelt und am Ende sagst du ja, der war schuld, dann werden da Finger auf den anderen gezeigt und das siehst du überall. Ist eine schwierige Sache. Wir haben jetzt natürlich gesagt, bei punktuellen Sachen sollte man immer gucken, wie kann ich meinem Partner vielleicht gerade in der einen Aktion helfen, aber ich glaube übergeordnet, und das ist auch was, haben wir uns auch schon drüber unterhalten, gilt auf jeden Fall auch für euch, dass das vielleicht ein kleines bisschen übergeordnet weniger ein Thema wird. Und dass, wenn Sven wackelt, dass vielleicht du im Zweifel noch ein paar mehr Outstanding-Momente bekommst und andersrum dann, wie gesagt, auch ein Sven es vielleicht vermehrt schafft, wenn ein Spiel mal eher über dich geht und er den Kontakt da ein bisschen verliert, dass er auch einfach seine Aktion, die er kontrollieren kann, möglichst gut macht. Also das sollte, würdest du, denke ich mal, zu 100% zustimmen, auf allen Niveauklassen sollte das immer der Fall sein. Wenn ihr euch zu sehr auf euren Partner konzentriert, der irgendwie gerade wackelt und da euer eigenes Ding verliert, das ist nie zielführend.
Auf keinen Fall. Also es ist ja einfach eine Kapazitätenfrage und es ist klar, dass derjenige, der Decide-Out-Last trägt, Angriffslösungen gegen eine gute Block-Defense finden muss, plus in der Annahme auch massiv unter Druck gesetzt wird, so wie es auf dem Niveau nun mal ist, der verliert ein bisschen Kapazitäten. Das heißt, ist ja nicht ohne Grund, dass du über dominante Blocker auf der World Tour spielst, im Zweifel, obwohl die eigentlich ein besseres Sideout spielen, weil du dann einfach nicht mehr 6-mal geblockt wirst im Satz, sondern nur noch 2-mal. Die anderen Elemente werden nun mal schlechter und das ist ganz normal. Am Ende geht es darum, immer wenn du Kapazitäten übrig hast, musst du versuchen, die restlichen Kapazitäten halt fürs Team aufzubringen, das heißt zu helfen. Zum Beispiel hätte ich bei 19-18 die Kapazitäten übrig haben müssen, diesen Topspin-Aufschlag in der Mitte zu nehmen, weil ich bis dahin 90% Hitting Percentage hatte. So, und das muss ich machen, habe ich in dem Moment nicht gemacht, weiß ich auch, ist jetzt zu spät, klar, keine Frage, ist aber wichtig, dass man drüber spricht, deswegen immer im Rahmen seiner Kapazitäten die übrigen an das Team weitergeben, aber nicht zu viel versuchen oder von seinen Elementen weggehen, um dem Team zu helfen, weil wenn dann dein Konstrukt zusammenbricht, bricht auch das Team zusammen. Das ist ja das Verrückte an dieser Sportart, man ist halt 50% vor dem scheiß Team. Man kann nicht ausgewechselt werden und man muss als erstes muss man erstmal gucken, dass man seine PS in sein Spiel investiert und wenn man dann noch was übrig hat, dann an die anderen. Ja,
das lassen wir als Statement so stehen. An der Stelle, weil wir es lange nicht mehr hatten, das waren jetzt quasi die Beach-Tipps vom Profi.
Oh ja,
von
stimmt.
Daher, den Einspieler lasse ich jetzt nochmal kurz hier einbauen, dann haben wir einen sauberen Cut und dann machen wir hier mal ein paar Gates auf, weil ich habe auf jeden Fall ein paar pikante Fragen für dich.
Ich meine, was man in seinen Körper reintut, das kommt auch irgendwann als Leistung wieder raus.
Was können wir beim Namen? Das ist scheiße.
Beach-Tipps vom Profi mit Alex Walkenhorst.
Ihr hattet fast vergessen, wie schön der Einspieler
ja,
wirklich
ist.
Also
geil
viel zu lange nicht gehabt.
Ich find's geil, dass ich die
jetzt
auch höre.
Endlich.
Ja, genau.
Ja, das ist echt gut. Also müssen wir auf jeden Fall öfter wieder machen. Werden auch neue Rubriken kommen, also das versprechen wir schon mal. Unsere Rubriken, die wir hatten, waren zwar nicht wirklich viele, die werden wir häufiger mit reinnehmen und dann denken wir uns natürlich auch nochmal was anderes aus. Aber dann wollen wir jetzt mal über ein paar lustige Sachen sehen, die man unter anderem auch auf unserem Instagram-Kanal sehen konnte, volley_pod. Und an der Stelle nochmal kurz ein Shoutout und ein großes Danke, vor allen Dingen an alle, die jetzt dazugekommen sind in den letzten Tagen, weil die 4K sind voll, ist nur ein Zwischenschritt. Natürlich sind jetzt wieder die 5 und dann längerfristig die 10 das Ziel, aber an der Stelle trotzdem schon mal schönen Dank für alle, die da jetzt seit Wochen und Monaten supporten, kommentieren, liken und so weiter. Sehr, sehr geil, sieht sehr gut aus und da konnte man jetzt auch 2 schöne Videos sehen. Fangen wir mal beim ersten an und fangen wir mal noch zu dem Zeitpunkt an, als noch alles rosig war bei euch beiden, weil der erste Satz gegen die Holländer dominiert ihr komplett, es läuft wirklich viel richtig und ich will dich einfach mal direkt fragen, wo zur Hölle kommt dann auf einmal Schütt ein, Herr Kapitän, her?
Ja. Ja, das haben wir früher irgendwie, ich weiß es nicht mehr, früher aus meinen Suff-Zeiten, glaube ich, da war immer schütt ein und dann haben wir irgendwie Kameraden, also Kollegen, die dann halt auf der Tribüne waren, haben irgendwie mal schütt eingesprochen, haben dabei immer angestoßen, wenn ich irgendwie einen Block oder irgendwie mal einen reingehauen habe oder so, und dann war immer irgendwie schütt ein, der Kapitän, frag mich nicht, woher das kommt. Und wir hatten halt, ja, das war wild, und bevor wir jetzt wieder in die Turniere gestartet sind, haben wir halt so gesagt, dass Sven auch mal mehr in so eine Kapitänsrolle rein, dass er jetzt nicht Kapitän ist und zur Seitenwahl geht bei uns, ist klar. Allein bei meinem Standing, was ich zumindest international habe, aber auf der deutschen Tour ist es im Zweifel, glaube ich, besser, wenn er Kapitän macht, weil die ganzen Schiedsrichter ja immer Angst haben und dann irgendwie zu Vorschusshandlungen tendieren. Aber ist ja wieder ein anderes Thema. Und irgendwie habe ich das im Kopf so vermünzt und ich hatte so das Gefühl, dass alles angespannt ist, und ich habe mir auch geschworen, irgendwie Spaß am Spielzeug, und dann kam das irgendwie. Das kam. Also das war ein Hirnfurz, der ist über Jahre hinweg, also ich habe auch schon ein, zwei Nachrichten von alten Kollegen gehört, die meinten, wie geil ist, dass du das da trotzdem noch, und dass ihr das dann auch noch schneidet und da rausschreit und so, aber natürlich jeder andere, der das nicht kennt von früher, der denkt halt, mein Gott, der Walkenhorst hat wieder irgendwas genommen, ne?
Es war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam.
Findest also, du das Spaß schlimm? Gemacht. Sag mal ehrlich, findest du das schlimm? Also findest du das irgendwie unschuldig?
Nee, ich finde das voll okay. Ich finde das voll in Ordnung. Also da war natürlich insgesamt, das ist dann die nächste Frage, weil um das mal zu erklären, ich hole mir da selbstverständlich keine Erlaubnis oder so. Also ich zeige das nicht vorher Alex und sage, dann ist das okay. Ich mache das nach meinem eigenen Ermessen. Ich würde natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt Videomaterial releasen, was die jetzt wirklich irgendwie, ja, was schlecht für dich wäre, dass das draußen ist. Gab's jetzt auch natürlich nicht da jetzt irgendwie aus China, aber so läuft das dann halt. Und ich wollte eigentlich nur ein paar Highlights von eurem Spiel zeigen, weil ja, wie gesagt, die meisten gar nicht sehen konnten. Und dann war aber einfach der Fall, dass du halt quasi mic'd up warst, weil du einfach so laut auf dem Court unterwegs warst und wirklich aber auch Spaß hattest. Hat man ja gesehen, die ganzen Highlights waren aus dem ersten Satz. Und das war ja auch wichtig, die gute Stimmung. Da waren halt einige Sachen bei, unter anderem, wie gesagt, als Svenny da dem guten Herrn Bauter einfach mal maximal eine Rakete auf die Schulter jagt. Das Ding springt davon weg und du schreist einfach danach nur shit ein, Herr Kapitän. Ja, sehr, sehr schön. Ist es jetzt eigentlich so, dass dich das vielleicht ein bisschen beeinflusst, dass du weißt, dass man dich eigentlich immer hört? Ist das so ein bisschen in deinem Kopf oder scheiße da komplett drauf? Auch für die nächsten Videos natürlich wieder.
Scheiße ich komplett drauf, es interessiert mich nicht.
Das ist also gut, das freut mich auf jeden Fall.
Es ist mir einfach egal und es ist, mein Gott, ey, wenn mir nicht seit Jahren schon egal wäre, wie viel, also was an, also ich will nicht sagen, dass es mir egal ist, was andere denken, aber ich weiß auch, dass wenn jemand polarisiert, dass man durchaus immer mal Leute dabei hat, die einen nicht mögen, und dann ist es halt so. Da kommen jetzt noch ein paar andere Gates, die du aufmachen willst, danach können wir nochmal zusammenfassen. Also in dem Fall, ich werde nicht die Klappe halten, ich werde immer, wenn ich mich gut fühle und was auch immer, und ich kann ja auch nicht leise sprechen, das weißt du doch selbst, es geht doch auch gar nicht, also es funktioniert ja nicht.
Ist doch auch herrlich, wie gesagt, da kommentieren dann selbst, wer war es, irgendwie Sam Petlos auf unserer Seite, auch noch ein, zwei andere aktive Spieler, die sich da totgelacht haben, meinten einfach nur, ja, this is great, und da irgendwie selbst halt mit Basisdeutschkenntnissen irgendwie verstanden haben, was da los war, das will man doch sehen. Irgendwie lieber Emotionen, die vielleicht manchmal ein kleines bisschen drüber sind, als gar keine Emotionen. Das sollte, glaube ich, mal so halten.
Aber das musst du auch mal, das muss man auch mal sagen, dass du halt in Deutschland, das ist ja das Schlimme, dass immer dieses Feedback kommt, so, boah, ey, was hat der, oder was auch immer. Und du siehst halt etliche Weltklasse-Spieler oder internationale Spieler, die sich halt komplett, also die das komplett feiern, für die das halt unfassbar normal ist, so, ne? Also das ist ja auch kein Thema. Genauso wie ich auch nach dieser Abwehr, die da irgendwie mit der Schulter und dann diesen Cutshot mit Netzkante danach auch noch die Transition verwertet, so unterm Netz stehe, ihn angucke und er grinst halt und schüttelt so mit dem Kopf. Das ist halt das, was auf der internationalen Tour passiert. In Deutschland kennst du ja nur diese braven, auswendig gelernten Spieler, die so bei sich bleiben sollen oder was auch immer. Da gibt's auch keinen Trash-Talk, da gibt's kein Abfeiern von anderen Aktionen oder so. Auf der World Tour passiert das reihenweise so. Wenn du gegen Amis spielst oder so und dann die machen einen Diagonalblock und du haust Linie vorbei vor die Füße des Abwehrspielers, dann steht da der Blocker, so ein Jake Gibb oder ein Casey Patterson oder so, klar sind natürlich auch outstanding, aber trotzdem stehen dann da und sagen einfach nur Great Swing oder Crazy Swing oder was auch immer. Einfach, weil die das geil finden, was da gerade passiert ist. Genauso wie wenn eine richtig fette Abwehr war und dann die Transition verwertet wird, dann zieht man halt auch den Hut oder so. Das ist halt auch World Tour was ganz anderes, ne? Und das passiert reihenweise und regelmäßig. Und wie gesagt, außer so ein, zwei Kameraden wie Ranieri und Siminoff findet auch keiner einen anderen unsportlich, weil das auch immer als Heat of Battle bezeichnet wird, selbst wenn man mal einmal drüber ist im Spiel oder so, weiß jeder, dass es da einfach um Job geht. Und das ist halt nicht diese Mischform aus Hobby und ambitioniertem Leistungssport oder ambitioniertem Hobbysport, den wir da auf der deutschen Tour haben. Und deswegen wird das da nie übel genommen. Nur in Deutschland wird sowas diskutiert, habe ich das Gefühl.
Ist ja das beste Beispiel, was wir jetzt haben. An der Stelle auf jeden Fall mal eine Riesenempfehlung. Ist schon ein bisschen rumgegangen, weil es ja auch deutsche Beteiligung hatte. Bestes Beispiel, einmal auf die YouTube-Seite von den McKibben Bros gehen, die jetzt da ja hochgeladen haben, von diesem 4 gegen 4 Beachvolleyball-Turnier. Müssen wir uns eigentlich auch mal drüber unterhalten, finde ich ja total geil. Ich bin Riesenfan von 4 gegen 4 im Sand auch.
Jetzt hast du das auch gemacht.
Da gab es ja das Duell, die McKibbens mit Taylor Crabb, mit natürlich Casey Patterson, Patterson mit Troy Field, also spektakulär. Und dann gegen die deutschen Jungs und das war ja genau dieser Kontrast. Also die deutschen Jungs um Dan John, der übrigens hervorragend war, da war auch nochmal so ein geiles Statement, es war glaube ich auch Riley McKibben, der meinte so, wow, so the lefty, the German lefty, he's one hell of a player, haben sie nur zu Dan John gesagt. Ist ja auch wirklich der Fall, hat ganz stark gespielt und dann auch noch mit dabei, glaube ich, die beiden Wüstbrüder Mio und Louis und Julian Schubrit und ein, zwei Jungs vergesse ich da glaube ich noch, die ja sensationell die Amis da sogar geschlagen haben im ersten Gruppenspiel, aber da war ja alles zu sehen. Hör da mal mit rein, weil es war ja quasi mic'd up, was so ein Patterson da macht. Dann passiert ein Annahmefehler und Casey Patterson schreit über das ganze Feld, okay, yeah, I think we found our guy, I think we found our guy.
Ja, ja.
Und schreit da die ganze Zeit rum und natürlich Trash-Talk, aber alles nett gemeint und dann werden auch, wie du schon richtig sagst, werden da Sachen gelobt, wenn drüben halt auch was geil ist. Dann wird auch mal kurz Trash-getalkt gegen den Trainer von Deutschland, das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Szene. Also bitte mal nachgucken, das Video. Das ist auf jeden Fall, war eine gute Sache. Ich will nochmal einmal, bevor wir jetzt hier 4 gegen 4 aufmachen, was auf jeden Fall maximal unfair war und alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden mit diesem Video, macht bitte einmal Pause und guckt bei Volley-Pod euch das erste Video an aus China von dem Spiel, weil dass du da diesem armen Linienrichter einen Vorwurf machst, dass er nicht sieht, dass der scheinbar der Ball der Rettungsaktion über die Antenne gespielt wurde, außerhalb der Antenne, der konnte mal wirklich gar nichts sehen. Also wir als Zuschauer hatten ja noch eine bessere Sicht als der Linienrichter, den du da angemault hast und der konnte wirklich gar nichts dafür.
Wieso das denn nicht? Der steht da 10 Meter weg, der Ball wird über dieses Ding gespielt.
Der konnte gar nichts sehen. Das Was? War echt ein Scheißwinkel für ihn.
Wieso? Du siehst doch, dass dieser, also, Entschuldigung, ey, also das war einfach so eine Abwehraktion, wo irgendwie der Blocker dann den Ball noch rüberbaggert und der ist wirklich 1,5-2 Meter aus dieser Antenne raus. Also der ist nicht mal knapp. Der ist nicht mal so, dass du sagen kannst, der ist drüber geflogen. Der ist einfach hinterm Rücken vom Schiedsrichter noch hergeflogen. Oder Schiedsrichterin, muss man ja sagen. Und dass keiner pfeift, ist einfach so eine unfassbare Frechheit. Weil natürlich klar ist, wir haben den da, glaube ich, auch im Block oder ins Netz geschlagen oder so, Sven, glaube ich, ne? Ist einfach eine Katastrophe. War im ersten Satz, war auch egal, aber solche Sachen kann ich nicht ab, ne?
Ja.
Das geht mir auch wirklich, siehst du, die anderen hören doch auch auf. Also die hören doch auch kurz auf, weil der gemerkt hat, okay, das Ding geht nicht durch die. Und dann, oh, geht weiter, alles klar, dann spielen wir nochmal weiter. Und wir Idioten schlagen den Ball dann halt auch ins Netz, das kommt natürlich noch dazu,
ja,
aber
gut. Das ist echt so ein bisschen der Klassiker, aber war allgemein verrückt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Schlein in diesem ersten Satz und auch in den Highlights, ich glaube, der Linienrichter, der eine Assistent, hat auch, oder beide, haben gegen dich im ersten Satz alleine, glaube ich, 6-mal Footfault gepfiffen,
ja, einmal
beim Aufschlag
einmal
und nicht einmal ist die Schiedsrichter,
ja, genau.
Ja, einmal wurde es auch gepfiffen,
ja.
Und ansonsten halt auch immer ignoriert von der Schiedsrichterin, war ganz verrückt. Naja,
ja.
Gehen wir weiter zum nächsten Gate und das ist natürlich ja, Spiel 2, was erstmal passiert ist, fangen wir mal drüber an. Ich glaube, du hast das Instagram-Video inzwischen gesehen und wirst dich wahrscheinlich ein kleines bisschen rechtfertigen müssen. Und da schließen wir jetzt wirklich mal den Bogen. Ich weiß gar nicht mehr, wievielte Episode das jetzt ist. Müsste so 42 oder so sein. Und wir drehen mal die Uhr zurück zur Episode 1, wo ein Alex Walkenhorst in unserer ersten Rubrik Die großen Drei gesagt hat, eine der absoluten Volleyball-Todsünden ist für ihn den Ball rüberpritschen, denn das gehe gar nicht und gehört nicht zum Sport. Und was haben wir gesehen? Natürlich stand es 10-20, aber wer pritscht einen Ball rüber direkt und hört danach auf zu spielen? Alex Walkenhorst. Also was danach passiert ist, kannst du nochmal erklären, aber das war auf jeden Fall eine geile Aktion. Also Comedy-Faktor 10 von 10.
Ja, aber also man sieht ja wohl, dass ich das nicht mache, um irgendwie mein Angriffsspiel zu erweitern als Repertoire. Also ich habe ehrlich gesagt in der Situation
Nein,
kurz überlegt, was ich, also in dem Moment, es war einfach, ich hatte den Satz abgeschlossen, ich hatte auch keinen Bock mehr, da irgendwie Zeit rein zu investieren in den Satz, weil einfach 10-20 war und wie du vorhin schon gesagt hast, Sven hatte da die Lampen ausgeschossen im ersten Satz. Und dann habe ich habe auch kurz überlegt, ob ich den fange oder was auch immer oder den einfach fallen lasse und die Annahme einfach fallen lasse. Dann dachte ich, komm, pritschen rüber und gehst dann vom Feld so und dann schlägt er halt den Gegenangriff ins Aus, der Russe, und ich muss nochmal einen Aufschlag machen danach, ne? Also es war völlig wild. Ich habe auch da schon, das ist auch überragend, dass ich das Video heute Nachmittag habe ich das gesehen, jetzt gerade eben, da war es aber schon 3 Stunden online. Tommy nach dem Spiel gesagt, Alex, so kannst du dich nicht präsentieren, das sehen die Leute in Deutschland, und dann wird wieder gesagt, du bist unsportlich oder was auch immer. Ja, ich habe jetzt auch schon wieder 1-2 Leute, die sagen, kannst du doch nicht machen oder so, da einfach vom Feld gehen. Doch, kann ich. Es steht 10-20. Es ist scheißegal, was ich da mache. Also es interessiert auch nicht, in einem Profiteam interessiert es auch nicht, dass ich da vom Feld gehe oder nicht. Sven hat bis dahin 12 Dinger ausgeschossen. Wir haben unsere Auszeit schon lange weg. Wir haben dann einfach eine Minute Zeit, schnellstmöglich runterzukommen, uns irgendwie zu sammeln, um den zweiten Satz von Anfang an zu spielen, so wie wir es dann auch gemacht haben. Ja, und deswegen, wer da sagt, Alex, das ist so unsportlich und so schlecht, Entschuldigung, der soll am besten jetzt abschalten und nie wieder zuhören. Also was für ein Schwachsinn. Also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Das ist einfach 10-20. Es ist ja nicht so, als bräuchten wir diese eine Wiederholung, um wieder reinzukommen. Ja, es geht einfach darum, diesen Satz jetzt zu Ende zu bringen. Wir beiden, Dirk, wir sitzen auch immer auf der Tribüne und sagen, jetzt spulen wir bitte vor bis zum dritten Satz, spulen wir bitte vor bis zum zweiten Satz.
Ich bin da ein Riesenadvokat für. Ohne Scheiß. Jetzt kommen wieder vielleicht vielleicht alle, ja, das nimmt doch die Romantik aus dem Sport und Comebacks und all sowas, aber beim Beachvolleyball gerade Sätze bis 21, bitte führ die Taste ein, dass der Kapitän auf den Buzzer in der Mitte hauen kann und dann ist der Satz vorbei. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie so ein 9 zu, oder so ein, sagen wir mal so ein 6 zu 15, sich noch zu Ende angucken zu müssen bis 21.
Das ist einfach eine Katastrophe. Als das zu Ende zu spielen.
Niemand hat da Bock drauf. Und es ist wirklich, es ist im Zweifel für das Team, was vorne ist, bringt es auch nicht, weil da die Spannung zu halten, hinten raus gibst du wahrscheinlich nur dem Team da für den zweiten Satz noch die Chance, sich da irgendwie reinzukegeln, aber das ist auch schwer. Also ist eine Katastrophe. Kann man jetzt wieder sagen, das ist nicht im Sinne des Fair Plays oder was auch immer, aber das sehe ich genauso. Also war ich auch schon mehrmals kurz davor, das ebenfalls so zu machen, ja.
Ja, aber das ist auch wieder so, im Volleyball ist es halt, weil es so ein totales Punktespiel ist, ist es halt egal, ne? Aber wenn du im Football irgendwie die Victory Formation hast und der Quarterback nur abkniet oder wenn du im Basketball die letzten 2 Minuten einfach nur austrudelst, hier machst du Run and Gun, einer geht vor und schießt noch ein bisschen oder was auch immer, weil am Ende, ob du mit 22 oder mit 26 gewinnst, ist auch scheißegal. Im Handball geben sich auch alle schon vorher die Hand und spielen die letzten Angriffe einfach nur ohne Kontakt zu Ende. In jedem Scheißsport ist es so. Ja, nur beim Beachvolleyball 10-20. Jetzt kommen wir nicht mit Tennis bei 0-5, gibt der Gegner auch nicht auf. Ja, aber da sind es auch geschlossene Spiele. Da musst du ja nicht 10 Punkte am Stück machen oder 12, sondern du musst immer nur 4 machen, bevor der andere 4 gemacht hat. Das ist was anderes, so, in den kleinen Spielen. Aber deswegen musst du vergleichen mit so einem Satz und dann ist es halt auch gut. Also ich meine, ich glaube zum Beispiel, wenn du bei 0-40, wenn Andy Roddick bei 40-0 in Wimbledon aufschlägt auf dich, dann bist du beim vierten Return, wenn du dein nächstes Aufschlagspiel darum geht, das den Satz zu gewinnen, dann bist du bei deinem letzten Return auch nicht 100% fokussiert, weil du schon mit dem Kopf einfach beim nächsten Aufschlagspiel bist, was dir vielleicht das Match bringt. Und genauso ist es beim Beachvolleyball bei 10-20 und deswegen ist es im Endeffekt scheißegal, was in diesem Ballwechsel machst. Jetzt hast du es auch noch verbreitet. Ich habe mit Tommy darüber gesprochen, dass sowas nicht nach Deutschland dringen darf. Jetzt ist es nach Deutschland gedrungen.
Grüße gehen raus an Tommy. Ja, tut mir leid.
Musst dir die leid tun. Ich persönlich finde es nicht schlimm, weil ich stehe dazu und jeder, der da ein Problem mit hat, ich habe auch vorhin schon wieder mit einem geschrieben, ja, das kannst du nicht machen. Ich so, doch, ich habe es ihm dann auch erklärt und er so, ja, okay, so verstehe ich das. Ganz ehrlich, dass der Russe dann diesen Gegenangriff jetzt ausschlägt und ich gucke ihn so an und er lacht sich halt auch komplett kaputt. Also er schlägt
das war so witzig.
Ja, er lacht sich halt auch kaputt, weil das einfach so witzig war. Die Australier und die Österreicher stehen hinterm Feld und haben halt auch gelacht so. Weißt du, es ist halt einfach völlig okay, das Ding so zu machen. In Deutschland wird sowas wieder heiß diskutiert. Es ist nicht unsportlich. Unsportlich ist es, wenn man das einen ganzen Satz macht und das auf dem Center Court ist und 10.000 Leute Eintritt gezahlt haben, dann ist es scheiße. Unsportlich ist es, also es gibt ein paar Situationen, wo es unsportlich ist, aber nicht bei 2010 einen Punkt auf dem Sidecourt in China. Da ist es nicht unsportlich. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, also da sind wir einer Meinung. Ich denke natürlich, weil ich das auch ganz schön inszeniert habe dann per Video, man sieht ja auch die Reaktion, also die Leute freuen sich immer auch mal ein bisschen was Unterhaltsames zu sehen auf dem Court.
Ja,
und ist ja auch schön, ich meine, wenn es sportlich nicht so gut lief, wenn du zumindest da so noch ein bisschen Stimmung transportieren kann, dann hat man doch schon wieder was geschafft.
Ja, und es ist ja auch
nur einer ein bisschen gelacht hat.
Die erste, dann ich sitze halt dann auch super früh auf meinem Stuhl, Sven kommt dazu, ist immer noch bei sich, so ich so, Sven, mach dir keine Sorgen, das ist mein erster Satz, den ich sage, Sven, keine Sorgen, ich bin jetzt gleich sofort da, ne? Ich bin sofort da, versprochen. So, und dann fangen wir an, eine Minute, er so, ja, weiß ich, kein Problem. So, und dann, also im Team macht das auch nichts. Weil Sven ist in dem Moment bei sich, wie er irgendwie in dieses Spiel findet, ihn nervt es auch, dass er diesen ersten Satz zu Ende spielen muss. Und wir haben 8 Millionen Wiederholungen mit Annahme-Zuspiel zusammen gehabt. Er braucht diese 8 Millionen und erste nicht bei 10-20, um dann irgendwie ein gutes Gefühl zu haben für den zweiten Satz. Es geht dann einfach um Reset. Wo haben wir die Fehler gemacht? Im ersten Satz war es so, er ist ein bisschen zu früh angelaufen. Er hat keine Angriffsrhythmisierung gehabt, hang immer unter dem Ball und hat deswegen uns ausgeschlagen. Deswegen haben wir gesagt, okay, ich spiele jetzt wieder ein bisschen flacher zu, dass du im Worst Case am Ende in deiner Anlauforga ein bisschen schneller werden musst. Und das hat ja auch geklappt bis 18-15, bis dann der Kopf wieder angeben muss, dazu sagen. Das heißt, am Ende, solange man dann am Anfang des zweiten Satzes sofort da ist, ist sowas halt auch scheißegal. Deswegen ist es jetzt, also wir haben das Gate aufgemacht, ich habe es jetzt einmal geklärt, wer es nicht verstanden hat, der ist selber schuld, jetzt würde ich es wieder zumachen. Aber geiles Video, Dirk, muss ich sagen. Okay. Schön inszeniert. Finde ich finde es sehr amüsant. Ich weiß, dass ich von Tommy einen drüber kriege, aber so ist es halt.
Na, wenn du drüber lachen kannst, dann habe ich schon mal viel geschafft und wenn Tommy dann am Ende vielleicht auch noch ein kleines bisschen schmunzelt und die Reaktion drauf sieht, dann ist es letztendlich, glaube ich, auch in Ordnung. Naja, ich glaube, weiß nicht, habe ich ein Gate vergessen? Also erstmal noch, glaube ich, dass dir dieser zugepritschte Ball übrigens nicht abgepfiffen wurde, ist nun mal wieder nur ein Zeichen dafür, dass die Linie auf der World Tour aktuell eine absolute Katastrophe ist, weil also der war mal maximal faul, war ja auch klar, ich meine, du hast den bocklos rübergepritscht, hättest dir ein bisschen mehr Mühe gegeben, wäre wahrscheinlich sauber gewesen, aber das war auf jeden Fall auch die nächste Katastrophe. Aber solange ich kein Gate vergessen habe, korrigiere mich, wenn es anders ist, würde mal lieber zu der Erfolgsstory rübergehen. Und mit Sicherheit, du durftest ja auch zuschauen. Ich weiß nicht, ob du mitgefiebert hast oder jedes Mal am Court standest, aber müssen wir ja nochmal kurz ein bisschen erwähnen. Und an der Stelle natürlich auch nochmal Glückwunsch. Wie gesagt, die erste gemeinsame Goldmedaille auf der World Tour von Julia Suda und Carla Borger. Und klar, es war nur in Anführungsstrichen ein Drei-Sterne-Turnier, weil die beiden ja schon eine illustre Karriere jeweils dahingelegt haben. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, starke Leistung. Gegen viele gute Gegner hatten wir alles aufgezählt. Die ganzen Ami-Teams gab jetzt nicht unbedingt direkten Duelle, weil sie sich sehr unbeliebt in China gemacht haben. Also haben einfach mal in der K.O.-Runde dreimal hintereinander Team China rausgehauen, bevor es dann im Finale gegen die weibliche Goat geht, gegen die Greatest of All Time, gegen Kerry Walsh mit Brooke Sweat, die sie dann auch deutlich geschlagen haben. Also ja, ich glaube, die gehen mit einem sehr positiven Fazit raus und ich hoffe, du kannst es jetzt irgendwie mal ein paar Insights geben und ein bisschen dran teilhaben, wie vielleicht das oder was sie im Nachhinein noch erzählt haben oder was sie da ein bisschen euch mitgeben konnten da vielleicht, was ihr mitbekommen habt von dem Turnier.
Na, erstmal glaube ich, waren es sogar 4 Siege gegen China, ne? Also ich meine, die haben ihre Gruppe gegen die Französin im Gruppenfinale nicht gewonnen und waren dann in der ersten K.O.-Runde, also um Platz 9 China, um Platz 5 China, ums Halbfinale China und im Halbfinale China. Also 4 Chinesen am Stück geschlagen. Sagt aber auch was über den Baum aus. Also natürlich waren auch diese Top-Chinesen dabei, keine Frage. Aber es war halt kein Ami dabei, es waren auch nicht die Australierinnen dabei. Also es war schon ein vermeintlich glückliches Los, muss man deutlich sagen. Am Ende bin ich jetzt erstmal froh, dass sie wohl, also so viel wie ich mitgekriegt habe, sind sie wieder in Deutschland. Das heißt, sie haben die Ausreise noch gewährt gekriegt, anstatt da irgendwie, ich weiß nicht, ob sie nochmal einreisen dürfen. Das ist halt die nächste Frage. Vielleicht steht dann im Pass, haben letzte Mal 4-mal in Folge chinesische Sportler geschlagen, deswegen raus damit.
Ermordet wird dann wahrscheinlich drinstehen.
Ja, ermordet, genau. Ja, ja. Boah, da sind wir wieder bei China, ne? Ey, da haben wir auch, ich könnte da noch so viele Storys zu erzählen. Aber erstmal Borger Suda. Du hast übrigens ein Gate noch vergessen, das möchte ich gleich auch nochmal ansprechen. Aber erstmal Borger Suda. Am Ende, ich habe das Finale nicht geguckt. Wir haben trainiert und dann mit dem Shuttle zurück, weil da noch irgendwie eine Stunde Leerlauf war. Tommy hat es mir erzählt, ja, haben wir auch eine ganz lange Zeit dann über Carry gespielt, damit die nicht so viel Zugriff im Block kriegt. Es war ein bisschen windiger, haben das im Finale dann echt gut gemacht. Also sind halt einfach, das merkt man auch wenn man immer noch. Also Tommy und ich wissen auch, an welchen Stellschrauben man gegen Borger Suda wo man echt schnell noch PS rausholen könnte. Da haben wir uns auch schon ewig drüber unterhalten. Das möchte ich jetzt hier natürlich nicht erzählen, weil dann auch vielleicht jemand weiß, wo die Schwachstellen sind. Aber das sind halt einfach zwei fertige Volleyballerinnen. So. Also fertig im Sinne von fertig ausgebildet und die haben halt beide ein Mindset und haben auch beide immer eine Idee und immer Kapazitäten, um auch mal eine Idee zu entwickeln oder alleine durchzuziehen. Und deswegen gewinnen die dieses Turnier. Also das ist beeindruckend und die treffen sich da. Also man merkt auch, dass die wirklich zusammenarbeiten. Das ist eine Struktur, die sehr professionell ist. Du hast es ja selber auch in Timmendorf erlebt. So klar, die verstehen sich seit Jahren gut, aber ich glaube, sie haben sich noch nie weniger verstanden, stimmt nicht, aber sie haben sich, ich glaube, selten so weit distanziert voneinander, um einfach zusammenarbeiten zu können. Und das ist ein erwachsenes Team, eine erwachsene Leistung. Carla hatte auch von der Persönlichkeit her einen riesen Schritt gemacht, weg von diesem Britta-Büte-Komfortzone, Abklatschen und Haiti-Tai hin zu fokussiertem Volleyball. Das finde ich echt beeindruckend, das ist eine geile Entwicklung. Und das stimmt mich positiv auch für die nächsten Monate, weil die beiden auch einfach Lust auf Beachvolleyball haben. Deswegen spielen sie auch beide Turniere hier. Und mit so einem Sieg hat sich das natürlich auch mega gelohnt. Also ein 300er-Ergebnis, das haben wir ja letzte Episode schon angesprochen, ist halt auch ein Riesending, ne?
Das kann man so sagen. Und wenn das nächste dann auch noch eine Positiv-Story sein sollte, dann sieht das auch schon wieder verdächtig gut aus in Richtung Olympia-Quali. Also du hattest ihnen ja glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent es waren gegeben, aber ja, muss man schon sagen. Also allgemein Professionalität. Ich war ja tatsächlich schon auch irgendwann mal in dem Camp. Man kriegt's ja ein bisschen mit. Wir hauen da jetzt natürlich keine Einzelheiten raus. Aber dass das Team und auch das Team drumherum, das fast meiner Meinung nach schon ein bisschen zu ernst tatsächlich angeht, und da wirklich versucht wird, da alles 100% richtig zu machen. Und ich immer im Zweifel denke, Mensch, den beiden wird es vielleicht auch mal gut tun, alle 5 gerade sein zu lassen und nicht irgendwie den fest durchgetakteten Plan und in Minute 12:37 des Tages muss ich irgendwie das und das machen. Aber gut, der Erfolg gibt ihnen recht auf jeden Fall eine schöne Geschichte und ja, darauf lässt sich aufbauen, würde ich sagen.
Ja, also da sind echt ein paar Sachen dabei. Da haben wir uns auch mit Carla drüber lustig gemacht jetzt diese Woche. Ich meine, Carla, Tommy und ich, wir kennen uns halt auch schon seit Jahren. Ne? Vor 10 Jahren haben wir zusammen am Stützpunkt in Stuttgart trainiert und sowas alles unter Jörg Amann. Also man kennt sich halt auch schon lange. Und als dann, sie hat irgendwie von alleine nochmal erzählt, dass sie irgendwie die 2 Wochen bei der WM nicht einmal das Handy in der Hand hatte, weil dieser Stress mit den ganzen Nachrichten, die man da kriegt oder so, viel zu groß sind, da dachte ich auch so, ey, der Stress, sich nicht über WhatsApp organisieren zu können im Team bei einer WM, wo du nicht mal einen jeden findest, ist doch viel größer, als am Tag vielleicht mal 20 WhatsApp-Nachrichten nicht zu öffnen und einfach zu sagen, komm, scheiß drauf, ich schreibe dir den Wichtigen irgendwann mal nach der WM oder so.
Also kein Mensch kann sich so lange fokussieren. Wenn du mir wirklich sagen willst, du willst dich über mehrere Tage, willst dich über eine Woche abschotten, damit du 100%igen Fokus maintain kannst, da wirst du wahnsinnig. Das geht eher in die Hose. Und klar, man kann jetzt im Nachhinein durchanalysieren, inwiefern war das richtig bei der Heim-WM, das vielleicht so ernsthaft anzugehen, aber gut, das jetzt alles Spekulatius, wollen wir nicht drüber reden, aber ich weiß es nicht, dann reden wir eher wieder vielleicht dann über Philosophien von Brasilianern, von Amis, die das da mit Sicherheit alles ein bisschen anders angehen, aber gut, man muss immer schauen, wie die Charaktere sind, wie man mit denen arbeiten kann und wenn es so weiter funktioniert, dann ja, haben sie viel richtig gemacht und dann wollen wir kurz nochmal rüberschauen, ach, ein Gate haben wir noch, ja, dann machen wir noch ein Gate, bevor wir einmal kurz mal auf Mexiko gucken, da ja. Habe ich auch nochmal ein, zwei Fragen.
Ich habe echt einen Shitstorm gekriegt, weil ich habe aus einem Post erstmal auch, also diese Abhängigkeit von sozialen Kanälen und von Internet und sonstigem, ne? Also ich weiß ja nicht, wie, also du bist ja noch weiter da oder noch tiefer drin, aber für mich war jetzt China aufgrund dieser VPN-Verbindung und dieses schlechten Hotel-Internets und so weiter und so fort, war einfach eine unfassbare Katastrophe. Also irgendwann hat sich mein Web.de-Postfach irgendwie abgemeldet, also mein Hauptpostfach, weil weil sie das Gefühl hatten, dass da irgendwelche komischen Zugriffe drauf kommen oder sonstiges. Ich war einfach abgeschottet von der Außenwelt so, ne? Ich habe also wirklich, das ist ja unfassbar, wie abhängig man von, also wir haben uns natürlich jetzt auch abhängig gemacht von solchen Medien, aber das ist ja unfassbar, auf welchem Niveau das mittlerweile passiert. Also es ist ja geisteskrank, man kriegt ja auch nichts mehr mit. Mir ist dann aufgefallen, dass ich alle Infos über Instagram oder sonstiges kriege. Ich habe dann irgendwann angefangen, mal so ein paar Sachen zu googeln. So, ich meine, es waren Wahlen dann irgendwie in Thüringen, glaube ich, oder so. Über das Ergebnis wollen wir bitte nicht reden, das ist eine Katastrophe. Aber das sind so Sachen, die man sonst irgendwie über Instagram zumindest so mitkriegt, über die sozialen Kanäle und sich dann mal einlesen kann oder auf einen Link klickt. Aber wenn man das nicht hat oder macht, weil das Internet dafür nicht ist oder weil die Seiten gesperrt sind, dann ist das Leben ja also komplett anders. Also ich habe ja ein komplett anderes Leben jetzt wahrgenommen. Das ist schon geisteskrank, wie abhängig wir zumindest von diesen Medien sind. Deswegen ist für mich auch so fremd, 2 Wochen bei so einer WM, Entschuldigung, was ist denn da? Also könnte ich nicht. Ich sterbe dann. Also wirklich heftig, finde ich.
Ja, ich könnte es auch nicht. Also es tut immer ein bisschen weh, das so zuzugeben, aber da würde schon unglaublich viel Lebensqualität irgendwie flöten gehen. Man hat sich so dran gewöhnt. Es ist nicht nur schön und man sollte immer mal schauen, sich da bewusst mal zu entschleunigen wieder, vielleicht mal für ein Wochenende oder auch nur vielleicht mal für einen Tag, wo du dann das Handy einfach mal, mache ich ja auch ganz gerne, bis dann kriege ich immer Ärger. Wenn ja, ich mal einmal einen Tag lang das Handy nicht anfasse, dann kommt direkt wieder hier 7 Nachrichten von Alex Walkenhorst und 2 Anrufe und fragt, ob ich noch lebe oder wieder irgendwo auf Messe bin.
Ja, also von daher wird das nicht zugelassen. Bei dir muss man aber auch, gibt's genug, oft genug Situationen, wo man wirklich wissen, also wo man zu Recht fragt, ob du noch lebst. So, ganz einfach. Deswegen ist es schon, ist die Frage schon gerechtfertigt. Und du musst auch mal an, du bist jetzt selbstständig und du willst damit dein Geld verdienen, da machst du kein Hehl draus. Da musst du auch mal, also selbst und ständig, daraus setzt sich dieses Wort zusammen und da muss man auch mal ableisten erstmal. Ja?
Selbst bin ich ständig auch, nur nicht ständig, ja,
ständig
am Handy. Ständig, aber ich arbeite dran.
Für dich war es dann auch.
Nee, das stimmt nicht. Na gut, gucken wir auf Mexiko, bevor es hier wieder ausufert. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, weil Mexiko ist
jetzt... Geil, dass ich mein Geld jetzt einfach nicht erzählt habe, ne? Aber ist egal.
Ach doch, das Geld will ich noch haben. Komm, ich muss das Geld jetzt noch haben.
Alter.
Wir können das Geld nicht zulassen.
Ja, pass auf. Ich habe einen Post aus China gemacht. Irgendwie, der ging dann glücklicherweise raus. Und ich habe in dem Fitnessstudio eine Dame aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast.
Jo, mit der Kniebeuge.
Die hat die schlechtesten
Kniebeuge Good Mornings Hybrid.
Alter Vater. War das, also das war, also ich meine, Gott sei Dank hatte die, obwohl die wog auch noch 40 Kilo, die hatte da glaube ich auch noch 40 Kilo drauf. Aber das war mitunter die schlechtesten Kniebeugen, die ich je, das war wirklich, also das hat einen Viralitätsfaktor hoch 1000. Wenn du das als Compilation, solche Sachen aus dem chinesischen Fitnessstudio, so eine Compilation auf YouTube hochlädst, heißt, das ist unser bestgeklicktes Video binnen 20 Stunden, das verspreche ich dir. Unfassbar. Und da kriege ich Kommentare und Nachrichten zu, wie, was meinst du, wenn die das sieht, wenn, dann verklagt die dich oder sonstiges. Und es gibt Leute, die sagen dann, ich mag das nicht, wenn man sowas gefilmt wird. Ich möchte mal eins sagen. In China wurde ich jeden Tag, bei jeder Sekunde, die ich in der Öffentlichkeit war, nicht gefilmt oder fotografiert, weil ich da wie so ein Affe im Zoo bin, als großer Europäer. Und dann ist es mir scheißegal, ob eine 1,60 Frau ihre Kniebeugen gerne geheim machen möchte oder nicht. Das interessiert mich nicht. Und den dafür einen Shitstorm zu kriegen, ne? Und dann aber für so eine Aktion wie letzte Woche den Trainer von Dresden irgendwie hinrichten im Podcast, keinen Shitstorm zu kriegen, steht in keinem Verhältnis. Das ist das Geld, was ich einmal noch erzählen wollte. Also, das ist, nee, kann ich nicht verstehen. Das ist einfach witzig, sowas zu teilen. Und ich werde da stundenlang und tagelang gefilmt. Und dann kann ich auch mal 10 Sekunden Chinesisch. Vor allem kann die doch eh keiner, also weiß doch keiner, wer es ist, die sehen alle gleich aus.
Und Instagram ist im Zweifel bei denen eh geblockt, also wird es nie erfahren. Also müssen wir mal schauen. Nein, also erstmal, du bist kein großer Europäer, du bist in China ein verdammter Alien, Mann.
Ja, stimmt.
Also selbst ich wäre da wahrscheinlich schon großer Europäer. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, dass du da eigentlich ein Zootier warst. Und sagen wir mal so, ich kann jeden verstehen, wo die Kritik herkommt. Ich sehe das Ganze auch auf jeden Fall deutlich entspannter. Also ist ja nicht so, dass du da irgendwie eine alte Frau, die sich eingepisst hat, weil sie obdachlos ist, irgendwie gefilmt hast und nicht drüber lustig gemacht hast und dann so, haha, die soll sich mal irgendwie eine Bude suchen, die arme Sau. Also das ist ja irgendwie noch eine Grenze. Das war ein bisschen witzige Sache, da war nichts wirklich Schlimmes bei. weiß ich nicht, finde ich irgendwie spannend. Spannend fand ich auch, dass ich ja sogar ernsthaft, als ihr, glaube ich, in Amsterdam wart und da euer Gepäck eingepackt hattet, da hatte ja Svenny eine schöne Story gemacht, ja, war auch gut, sehr unterhaltsam. Ne? Ja. Wie als er auf einmal kurz hier, ja weiß ich nicht, das Gepäckband in Stocken gerat, kurz, man gesehen hat, okay, da ist mein Koffer. Alter. Ja, das wusste ich natürlich. Ja. Ich habe es nur gesehen, also ich habe es mir so vorgestellt, es ging halt nicht weiter, 10 Minuten dann scheinbar. Und dann hast du halt irgendwann gesagt, komm, scheiß drauf, ich bin hier halt wirklich seit 20 Stunden unterwegs, ich will jetzt meinen scheiß Koffer haben. Bist du einmal hochgestiegen, hast sogar noch Weihnachtsmann gespielt und den ganzen Leuten ihren Koffer gegeben. Ja. Und dann wurdest du, glaube ich, auch ernsthaft von einer Frau wieder angemault, ob du nicht irgendwie, also ob du jetzt wirklich das machen müsstest, von wegen, können sie nicht einmal warten oder was? Also das fand ich auch schon wieder geil.
Ja, vor allem ist es ja nicht so, ich bin ja nicht auf irgendwas getreten, was kaputt ist. Da oben liegen Matten aus. Ich bin halt auf diesen, einfach, ich bin über dieses Kofferband drüber gesprungen und bin da oben halt her. Und in Amsterdam laufen halt diese Kofferbänder so und dann habe ich einfach, also da laufen am Tag etliche her und was auch immer und die reparieren da auch oder was, es ist dafür da, um darauf rumzulaufen. Ich habe nichts berührt. Ich habe Leuten ihren Koffer gegeben, die aus einem Langstreckenflug kommen. Der Flug aus Shanghai allein sind 12 Stunden. Wir waren 24 Stunden unterwegs. Ich musste noch um 5 Uhr chinesischer Zeit nach 24 Stunden wach oder so oder nach 36 Stunden wach, ohne richtigen Schlaf. Muss ich noch 2,5 Stunden nach Hause fahren und dann kommt da so eine Olle und macht mich noch an, dass ich doch bitte warten soll auf irgendjemanden, da würde gleich einer kommen und Arschlecken kommen. Das Ding stand seit 10 Minuten still und der Koffer war 4 Meter weg und wir wollten einfach nach Hause und das war auch schon wieder so eine, ja,
habe ich ja, auch schon wieder. Und am Ende haben sie wahrscheinlich sogar die Mitarbeiter des Flughafens gedacht, so, oh perfekt, ist ja gar keiner sauer, ging ja weiter hier, ist doch alles entspannt.
Ja, wahrscheinlich naja, schon.
So funktionieren Menschen halt, das erlebt man ja auch immer wieder in Deutschland, wollen wir das Fass jetzt nicht aufmachen. Dann machen wir nochmal ganz kurz Ausblick Mexiko, weil da will ich ja direkt mal fragen, natürlich ist es immer ein Risiko, so eine weite Reise auf sich zu nehmen, weil man nie weiß, also gut, Thema Preisgeld, im Zweifel lohnt sich's eh nie wirklich, du wirst nicht reich werden von so einem Turnier und in Mexiko ist ja jetzt auch noch der Bonusfall, ihr fahrt dahin und werdet nicht direkt im Main Draw geseedet sein und irgendwie die Sicherheit haben, okay, wir machen mindestens schon mal 2 Spiele, es steht tatsächlich erstmal eine Quali an und auch wirklich gut besetzt, man muss ja wirklich auf beiden Seiten sagen, gerade bei den Frauen wirklich top besetzt, würde ich fast sagen, bei den Männern ebenfalls sehr stark, also man liest da auch in der Quali schon Namen wie Pedro Solberg und Oscar oder Van Walle, die beiden Belgier, da sind gute Teams auf jeden Fall auch schon in der Quali mit am Start und ihr halt auch. Aber wie macht man dann, also hat man da Angst vor oder gibt es dann wirklich dieses, meine Fresse, wenn wir jetzt da in Mexiko aus der Quali rausfliegen und dann hängen wir da wieder, letztendlich waren wir da 10 Tage und haben da nichts mit gemacht, dass man da wirklich da einfach ja mit großem Frust da wieder nach Hause fährt?
Ja gut, ich meine, wenn du eine Quali nicht schaffst, hast du Frust, ist klar. Ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt gesetzt sind. Ich hatte gehofft, dass wir eigentlich unsere Entry Points jetzt in China noch ein bisschen verbessern und dann so an, zumindest unter den ersten 8 gesetzt sind in der Quali. Das wäre ganz gut, weil man dann
vermeintlich... Das seid ihr, glaube ich, gerade. Soweit ich das sehe, seid ihr auf 7 gesetzt.
Ja, also das sind ja noch die Zulassungspunkte. Die Entry Points, die wir jetzt haben, also die anderen Teams, es kann ja schon sein, dass es letzte Woche noch Teams überholt haben. Ich habe mir das noch nicht genau angeguckt. Fakt ist, dass unsere Situation so ist, dass man die Quali schaffen kann, aber nicht muss. Am Ende, ganz ehrlich, wenn das Mindset gerade so ist, dass wir Druck verspüren bei Gegnern, die wir eigentlich schlagen müssen, dann wäre es vielleicht sogar gut...
Damit gegen schwer.
Ja, oder es ist gut, gegen vermeintlich bessere zu spielen, wenn man dann einfach befreit aufspielen kann, so frei nach dem Motto, naja, die müssen gewinnen und wir, also die haben was zu verlieren und wir haben nur was zu gewinnen. Wenn das Mindset ist, was wir gerade brauchen, um gut zu spielen, ja, dann bin ich froh, dass wir nächste Woche 4-Sterne-Turnier spielen und nicht 2-Sterne-Turnier, wo wir das Gefühl haben, wir müssen irgendwie was reißen. Also klingt jetzt ein bisschen hart oder ein bisschen vernichtend, aber also ist halt jetzt, also letzte Woche hat gezeigt, dass es nach wie vor eine ganz schöne Wundertüte ist, das Team Walkenhorst Winter in jeglicher Hinsicht und was soll man machen? Wir machen eine Woche weiter und sind dann wieder in einer Umgebung, wo auch andere gute Teams in der Quali ausscheiden werden. Wir haben wieder den Flug auf Montag, Rückflug gebucht. Also wir werden auch 3-4 Tage noch vor Ort sein, um dann zur Not mit guten Teams, das heißt zur Not, es scheiden ja immer gute Teams aus und dann können wir halt mit internationalen Top-Teams weiter trainieren. Deswegen ist es schon gut, vor Ort zu sein und in der Saison, also am Ende der Saison kann man sich so eine Zeit halt dann auch mal nehmen, um länger beim Turnierort zu bleiben, während man ja in der Saison selber wirklich schnell zurück, um dann wieder zum nächsten Turnier zu fahren macht. Und deswegen ist eigentlich, am Ende steht auch Mexiko auf meiner Bucketlist. Ich glaube, ich würde nicht direkt zum Urlaub dahin fahren, auch wenn man ja immer von Cancun oder so hört. Aber so nehme ich diese Küste da halt mal mit und nehme mal dieses Land wahr. Und wenn ich merke, dass es cool ist, dann weiß ich zumindest fürs nächste Mal, dass ich da mal in Urlaub hinfahren muss. Also das ist so das Ding, was ich noch als Bonus sehe, wenn es jetzt um Mexiko geht. Das sieht man in China ja nicht. In China weiß man vorher, dass es scheiße wird.
Ja, also wenn man mal die FIVB-Seite aufmacht und da dieses Anzeigebild bekommt von Chetumal, das sieht schon ganz nett aus. Also selbst solltet ihr da rausfliegen, werdet ihr, glaube ich, mal bessere Tage halt haben als in China, das steht schon mal fest. Aber ansonsten, na gut, in der Quali, das meinte ich eben damit, in der Quali ist es halt wieder eine ähnliche Situation. Da sehe ich vielleicht 4, 5 Teams, wo ich sage, okay, die sind tendenziell eher besser. Den Rest müsst ihr eigentlich fast schon wieder schlagen. Also der Druck ist da ebenfalls da. Aber von daher würde ich mir wirklich hoffen für euch, dass ihr euch da irgendwie durchwurstelt und dann eigentlich genau, was du eben meinst, die perfekte Ausgangslage hättet. Weil solltet ihr ins Hauptfeld kommen, was dann ja wirklich top besetzt ist, also fangen wir an oben bei Brouwer Mjövsen mit Fiolek, Brill, Crab, Gibb und dann hört es irgendwo auf 16 langsam so mit Grimald, Ellen Slick, Seidel, Waller, Ermakora, Pristorts auf. Und da würdet ihr dann im Hauptfeld mit Sicherheit eher zu den schwächeren Teams rein nominell zumindest aktuell gehören. Aber ich denke, das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Ausgangslage, um da wirklich wieder ein bisschen entspannter einfach zu versuchen, den besten Volleyball zu spielen und nicht darüber diskutieren zu müssen, wie wir es eben machen mussten. Mensch, hätten nicht vielleicht 5% mehr gereicht, wenn wir dann bei 67 gewesen wären.
Ja, nee, dann wissen wir, dass wir da 90% spielen müssen und wenn der Gegner nicht 100 spielen darf, dann haben wir eine Chance. So ist es. Also ich bin da jetzt gerade auch sehr, man darf ja auch, das habe ich noch nicht gesagt, am Ende bin ich jetzt 25. auf dem 3-Sterne-Turnier geworden, wo es mich ankotzt, weil wirklich viele Spieler schlechter sind als wir oder ich. So. Aber am Ende darf man noch nicht vergessen, das war jetzt das erste Turnier, 4 Monate nach meiner Verletzung. Ärzte haben auch gesagt, dass es bis zu 6 Monate dauern kann, bis ich wieder auf dem Feld stehe. Und das Handgelenk spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ich habe es nicht im Kopf. Ist jetzt auch, ich könnte auch sagen, nee, ich gehe da in der Mitte beim Topspin-Aufschlag nicht hin, weil ich mich damit verletzt habe. Ist aber Bullshit. Ist im Training schon etliche Male passiert und ich habe da keine Angst mehr. Und das ist eigentlich viel wichtiger, ne? Also eigentlich muss man auch mal wieder das Positive sehen. Macht man viel zu selten, ne? Ist auch so ein Appell mal an alle da draußen. Ich bin ja auch so einer, der nur das Negative sieht.
Ich habe es ja vorhin auch versucht, dir einzureden, bis dann kam ja wieder die vernichtende Antwort hinzu. Natürlich ist das so. Natürlich musst du froh sein, dass du überhaupt wieder so gut zurückgekommen bist und dass man jetzt hier wieder angreifen kann und da gibt's viel Positives zu berichten. Ansonsten wird ja auch eine runde Geschichte, ist ja quasi ein Familienausflug. Team Witten ist ja nahezu komplett mit dabei, weil ja auch Behrens Tillmann natürlich mitreisen nach Mexiko. Ja,
und Tommy
mit Sicherheit auch wieder dabei. Von daher, ihr werdet auch ein bisschen Spaß haben, denke ich mal.
Weißt du, wer auch da ist? Ist ganz
witzig. Sorg mal dafür, dass die Insta-Story ein bisschen lit ist.
Ja, das kann ich ja jetzt
wieder
machen.
Kein Handyverbot in Mexiko.
Genau, ja. Das muss ich machen, da hast du recht. Was auch witzig ist, es gibt wohl seit diesem Jahr oder seitdem es einen neuen Sportdirektor gibt, gibt es auch ein Reisebudget-Sportdirektor. Das ist ganz witzig, weil der war ja schon in Wien dabei und also bei vielen Turnieren dieses Jahr. In Moskau war er dabei.
Wo jetzt war er nicht dabei?
Genau. Und jetzt in Mexiko ist er auch dabei. Also es gibt anscheinend, entweder wir haben zu viel Geld im Verband oder es gibt einen neuen Topf, Reisekosten-Sportdirektor. Aber ich habe auch schon gehört, dass es damit begründet ist, dass er irgendwie dann nach Ausscheiden der Teams dann halt direkt mit denen sprechen kann und so und strategische Gespräche führen kann. Stellt sich halt auch so, also der ökologische Fußabdruck, nach Mexiko zu fliegen, um mit 2, 3 Teams zu sprechen, von denen der Großteil in Hamburg ist oder von denen er auch im Falle Witten eigentlich mit keinem sprechen möchte. Also nur Borgasude sind eigentlich da, mit denen man sich da mal unterhalten könnte am Ende der Saison. Also ich sag mal, ich würde mal die These aufstellen, so eine ICE-Fahrt Hamburg-Stuttgart ist wahrscheinlich günstiger, zeitunaufwendiger und auch klimaschonender als so ein Langstreckenflug nach Mexiko. Also da möchte ich an der Stelle mal, also ich sehr gerne von öffentlicher Seite meine Antwort auf dieses Reisebudget, wo das hingeht, aber ich glaube, da gibt es zur Not auch Jugendteams oder auch Nationalteams, die das Budget eher gebrauchen könnten. Um mal ein bisschen Hate zu streuen hier, Dirk. Wir haben auch viel
um
zu
mal eine kleine Spitze zu machen, aber du vergisst natürlich, dass der gute Herr Sportdirektor Veganer ist und deswegen natürlich rein vom ökologischen Fußabdruck und natürlich auch allgemein ethisch-moralisch dir um Weiten überlegen ist. Ich bin vor euch beiden, weil ich nicht so viel fliege, also rein veganertechnisch bin ich natürlich ähnlich gut unterwegs wie der Sportdirektor und weil ich weniger fliege, bin ich über euch beiden. Also jetzt haben wir die Rangliste. Du 3, Sportdirektor 2, ich die 1, mal wieder.
Das ist klar. Du bist, also da lasse ich nichts drauf. Ich glaube sogar, der hat mehr Flüge gemacht als ich dieses Jahr durch meine Verletzung. Also ich würde sogar dieses Jahr würde ich fast sagen.
Das ist auf jeden Fall so.
Würde ich sogar sagen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, was für ein Schwachsinn. Taktische Gespräche nach dem Ausscheiden von Teams direkt führen zu können.
Ja, vor allem am Saisonende, was für ein Schwachsinn. Die Teams reisen dann ab, die fahren in Urlaub und ich sag mal so, die politische Lage gerade im Hinblick auf den Sportdirektor mit den Teams, die nicht in Hamburg sind, ist sowieso nicht so entspannt. In jedem Fall nicht so. Das eine Team verklagt den Verband, der andere ist der Staatsfeind Nummer 1. Borgasude sind außerhalb des Systems und eigentlich ist es richtig ärgerlich, dass das beste deutsche Damenteam nicht zentralisiert ist und was auch immer. Also das ist schon wieder so eine Rechtfertigung. Am Ende, weißt du, könnte man sagen, pass mal auf, wir haben noch Reisebudget übrig und der Sportdirektor möchte sich gerne Mexiko angucken, da würde ich mich jetzt nicht so drüber kaputt lachen, aber in dem Fall ist das schon wieder so eine, keine Ahnung. Für mich ist das Geldverbrennung, Zeitverschwendung. Es gibt genug Baustellen, die wir im deutschen Volleyball haben, da müssen wir nicht eine Woche in Mexiko Urlaub machen.
Ja, und an der Stelle will ich einfach noch mal ganz kurz den Aufruf starten. Rein mündlich gilt das schon seit längerem. Niklas Hildebrand und ich richte mich jetzt an ihn persönlich in der Hoffnung, dass er vielleicht zuhört. Falls er nicht zuhören sollte, gibt's mit Sicherheit genug Leute, die das ihnen herantragen können. Die Einladung steht. wir wollen es unbedingt, nicht nur die Einladung steht und wir hätten ihn gerne, wir wollen es unbedingt. Da wirklich dir einen Dialog zu schaffen, dass man dann auch eventuell mal ein, zwei von Alex Spitzen entkräften kann. Natürlich, wenn er das selber kann, das wäre sehr, sehr interessant, wäre, glaube ich, sehr produktiv. Wir können auch gerne nochmal, ja, das werden wir dann sehen, das steht dann auf dem anderen Blatt Papier, aber das ist auf jeden Fall der Fall. Wir werden das auch nochmal meinetwegen per E-Mail offiziell aufsetzen, dass man uns da auch keinen Vorwurf machen kann, dass wir nur so lapidar das irgendwie dahergesagt haben, weil das wollen wir erreichen. Wir sind aktuell rein im Beachvolleyball-Bereich, ja, muss man, glaube ich, so sagen, wahrscheinlich, sagen wir mal, mit das einflussreichste Medium, sagen wir es einfach mal so, das ist einfach Fakt.
Das ist schon
und von
gesagt.
Daher wäre es, glaube ich, eigentlich auch eine angemessene Geschichte, wenn der Sportdirektor sich nach den ganzen Spitzen, und er hat sich auch teilweise mit Sicherheit angegriffen gefühlt, vielleicht auch manchmal ein bisschen unfair behandelt gefühlt, inwiefern das alles war, da können wir dann drüber diskutieren, aber dementsprechend hätte er sich das ja auch mal verdient, hier wirklich seine eigenen Worte und seine eigene Meinung hier preiszugeben, wäre höchst interessant wirklich.
Ja, selbstverständlich, für viele interessant. Also wäre eine witzige Konstellation, weil ich auch viele Sachen im Hinterkopf habe. Aber gut, immer gerne. Immer gerne.
Ja. So, und dann haben wir damit das Beachvolleyball-Segment auch offiziell dicht gemacht. Und selbstverständlich, ihr fragt euch wahrscheinlich schon, wo bleibt die Halle, weil wir es ja versprochen haben, dass wir feste Segmente mit drin haben wollen. Aber ganz ehrlich, war halt auch ein bisschen dünn, was in letzter Zeit passiert ist. Also du hast, glaube ich, auch ein, zwei Punkte, die du vielleicht noch ansprechen willst. Aber wir hatten jetzt Pokalrunde, waren schöne Geschichten dabei. Ich meine, Düren hat einen schönen Sieg gefeiert, in Lüneburg 3-0 zu gewinnen, mit, glaube ich, wirklich einer herausragenden Leistung, wo danach auch Stefan Hübner und alles Lüneburg sagen, Mensch, die sind hier über uns drüber gefahren, konnten wir uns einfach nicht wehren. So eine Nächte, so eine Abende gibt's einfach mal. Ansonsten ein kleines bisschen verrückt natürlich, ja, dass da so ein Team aus Rottenburg, das kleine Team, das kleine Dorf, da den großen Namen raushaut, spricht vieles eher wieder dafür, allgemein bei den Männern momentan. Es bleibt wild. Viele Teams wehren sich, glaube ich, auch gegen die Prognose, die Thomas Kotschian rausgehauen hat. Und ja, weiß ich nicht, aber gibt für mich jetzt noch nicht so was, wo ich den Finger unbedingt drauf halten soll. Oder wie siehst du das?
Nee, außer dass wir bisher mit Friedrichshafen, also jetzt ist ja das Erste, wo ich sagen würde, also wir haben jetzt Frankfurt geschlagen, heute. War live im TV, habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben, weil ich noch unterwegs war. 3-1 ist so das erste Ausrufungszeichen meiner Meinung nach. Also ja. Zu Hause, klar, aber da ist es schon so, okay, wir können uns mit den Teams messen und die sind immer noch nach 4 Spielen mit 12 Punkten komplett verlustpunktfrei. Eigentlich so nach dem 4. Spieltag auf jeden Fall auf Platz 1 der Tabelle. Und ja, da sind wir bisher so ganz schön weit weg, aber so richtig, ich glaube auch, wir sollten da jetzt nicht hingehen und über jeden Spieltag reden, das ist Quatsch, das ist ja dann schon fast wieder Ergebnisanalyse, wollten wir nicht machen, also die Ergebnisse kann jeder selber einsehen, es ist jetzt nichts Besonderes passiert, wir können uns auf interessante Viertelfinals freuen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube Berlin muss nach Friedrichshafen, das sind interessante Auslosungen, also es gibt ja im Endeffekt zwei Monster-Viertelfinals und zwei so vermeintliche Lumpen-Viertelfinals, also das ist schon ganz interessant, finde ich ganz witzig. Bei den Frauen ist auch nichts passiert. Ich habe witzigerweise habe ich keinen Shitstorm oder keinerlei Beschwerden zu unserer Aussage über den Dresdner Trainer bekommen oder über diese Interpretation dieser Frauensituation da gerade in der Bundesliga. Entweder letzte Woche hat jeder nach dem China-Segment abgeschaltet und keiner hört Hallenvolleyball zu. Oder wir haben da irgendwie
doch... Ja, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht. Oder wir haben da vielleicht doch einen Nerv getroffen, meinst du? Man weiß es nicht genau.
Ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt, ich hatte von Lenka Dürr habe ich noch kurz die Info gekriegt, das ist auch ganz geil, ich habe die über den Podcast, also ich habe die gefragt für den Podcast, dann hat sie gesagt, habt ihr den jetzt schon aufgenommen? Und ich dachte so, okay, krass, die müsste doch wissen, wie der heißt und wofür ich sie gefragt habe. Die hat mir einfach Rede und Antwort gestanden, obwohl sie gar nicht wusste, welches Medium. Jetzt habe ich ihr mal den Link geschickt, jetzt hat sie mal reingehört und meinte, ey, cool, was ihr da macht. Auch ganz geil.
Das ist
von
auch
ihr.
Geil.
Ja, das ist auch, also ja. Eigentlich ein bisschen wild, aber eigentlich ganz cool. Ich hoffe, sie hört jetzt, also ist auch ein Test. Wenn sie, lieben Gruß jetzt an Lenka, vielen Dank für deine Infos. Wenn du jetzt auch die Episode nochmal hörst, dann bist du auch addicted, official. Das ist gut. Das gefällt mir.
Dann schick Alex mal so ein Affen-Emoji, den irgendwie mit beiden Händen irgendwie vor den Augen oder so,
ja,
dann wissen wir alle
Bescheid.
Ja,
wie alle immer. Ja, das passt schon. Ja.
Also ich glaube, genug Leute gibt es mit Sicherheit, die den Hallen-Content auch gerne aufsaugen, die da Spaß dran haben. Die Durchdringung wirklich zu den Spielern und auch zu den höheren Positionen, die passiert, glaube ich, gerade ein bisschen aktiv, weil ich es immer mehr mitbekomme, immer mehr erzählt bekomme, ach, der hat auch schon mal reingehört und auch hier, der hat vielleicht auch ein kleines bisschen Spaß dran. Das ist auf jeden Fall nett zu sehen. Also klar, auch da Kontrameinungen gegen irgendwie Thesen, die wir da rausgehauen haben, nehmen wir gerne auf. Wir sind da ja auch komplett ehrlich und offen. Es gibt mit Sicherheit einige Leute, die da wesentlich mehr drin sind im Hallenvolleyball, die da seit Jahren größere Experten sind und die da vielleicht auch tiefere Insights haben als wir. Wir haben uns jetzt natürlich zur Aufgabe gemacht, weil wir uns auch als unsere Aufgabe sehen und auch Spaß dran haben, euch die Halle einfach näher zu bringen, weil es sich lohnt, weil es ein geiles Produkt ist. Von daher machen wir das jetzt weiter und ja. Und dann wird, glaube ich, immer der beste Content bleiben. So wie wir es jetzt mit Thomas schon gemacht haben, kann man ja positiv erzählen oder so, wie wir jetzt auch bald in Aachen sein werden, am 7.12., wie gesagt, da wahrscheinlich dann auch noch in irgendeiner Form Podcast aufnehmen. Mal schauen, ob wir uns vielleicht auch noch da irgendwie noch eine Spielerin greifen oder irgendwie sowas. Vielleicht ist ja auch wer interessiert.
Und dann wurden schon wieder Dirk Funk greifen.
Schön formuliert ja, wieder. Ja. Dirk Funk Official greift sich eine Spielerin. Naja.
Ja. Man kann im Zweifel und, ja immer irgendwo mal eine heiraten.
So sieht's aus. Nee, dann haben wir jetzt ja auch schon, da können wir noch nicht versprechen, ob das wirklich so stattfindet, aber sehr schön zu sehen, wurden wir jetzt auch schon von dem einen oder anderen Club tatsächlich angeschrieben mit so konkreten Angeboten wie, ey, wir sind dann und dann da, habt ihr oder könnt ihr euch vorstellen, dann mit Person X einen Podcast aufzunehmen? Und das ist natürlich die allerbeste Entwicklung. Komplett wenn sowas geil, dann ja. zu uns kommt und wir noch nicht mal mehr arbeiten müssen und da irgendwie groß betteln müssen, dass irgendwer kommt und uns natürlich auch, ich meine, es ist halt beidseitige Hilfe und wer das realisiert, das ist einfach geil. Wir können so ein bisschen natürlich auch den Verein noch mal ein bisschen präsentieren, da Insights liefern. Allgemein ist es nur produktiv und wir und unsere Hörer haben auch noch was davon, weil wir einfach dann absolute Experten vor die Flinte bekommen und die da wirklich geile Insights raushauen können, weil näher dran kann es halt nicht sein.
Ja, ist auch so. Also das ist wirklich, das ist eine gute Sache. Ich glaube jetzt, also jetzt effektiv war das, glaube ich, der geilste Club der Welt, Herrsching, die spielen jetzt bald in Düren, ne? Die haben das so von sich aus angesprochen und Ernie war ja auch am Sonntag, das war auch ganz cool, bei Herten, in der dritten, nee, Regionalliga ist es, glaube ich, ne? Vierte Liga ist es dann, effektiv. Und haben,
Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ist ja. das, ja.
Und haben einfach echt, also ja, die bauen da immer, also das ist ja ein mega geiles Projekt, wer da mal, also irgendwie TuS Herten muss man echt mal draufklicken, auch mal auf Instagram, das ist halt so ein ganz verrückter Verein, der Ferdi Stebner, ein ehemaliger Mitspieler von uns, der hat das damals aufgebaut, und das ist einfach, die haben da in der Regionalliga, haben die da hunderte Zuschauer, die fahren mit zu den Auswärtsspielen, die haben dann drei Kamerastreamen, ein ehemaliger Bundesligaspieler, der Ferdi Stebner, der halt jetzt mittlerweile kein Trainer mehr ist, der moderiert das und Ernie war halt am Sonntag, weil die haben gegen die Mannschaft von Ernies Vater gespielt, gegen Micha Werner. Netz, war Ernie da als Co-Kommentator zum Topspiel der Regionalliga und das war, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, fand ich das komplett geil und ich finde es auch geil, dass wir so in diese Sphären, also jetzt nicht nur, klar reden wir nicht über die Regionalliga jetzt gerade, aber ich finde halt, dass solche Projekte da, also so eine Arbeit, deswegen will ich das auch gerade mal so betonen, die machen da wirklich geile Arbeit für die Region da, das wird auf Regional-TV dann übertragen mit einem Stream, mit Moderatoren, mit einem 3-Kameras-Stream und was auch immer und was halt da total geil ist, da wollte ich mit dir drüber reden, die stehen halt dann in der Halbzeit, in der Auszeit einfach auf und halten halt das Mikro mal in das Gespräch mit dem Trainer rein oder fragen nach einem Satz mal beim Seitenwechsel, so wie siehst du das und was auch immer, also halt alles so eine ganz lockere Atmosphäre, das finde ich richtig cool, wenn man das mal so mit dem, ja, ich sag mal, auf Sport 1 wird immer noch der Unterschied zwischen Abwehr und Annahme nicht erkannt bei den Moderatoren und so, also finde ich viel, viel sympathischer als manch andere professionelle Produktion, so möchte ich es mal formulieren, ja.
100%. Und da muss man ja leider auch wieder sagen, hat es ja tatsächlich sogar auch wieder der Fußball vorgemacht, obwohl das eigentlich gar nicht nötig hätte. Denn abgesehen von dem Profi-Produkt und bis hin ja wirklich zur zweiten, dritten Liga, wo das sehr professionell alles gemacht wird, mit hohem Medienaufwand auch, haben es ja selbst auch da die Amateurleute vorgemacht, dass man da mit ja, geilen Projekten mit auch ein bisschen Herzensangelegenheit und irgendwie guten Ideen ein gutes Produkt dann wirklich schaffen kann und dann Leute sich auch im Fernsehen teilweise Kreisliga-Fußball reinziehen, weil es irgendwie trotzdem cool ist. Und von daher, es muss nicht immer nur der reine Profisport sein, sowas im Zweifel viel charmanter. Und TuS Herten, ja auf jeden Fall, also muss man ja nur mal ein bisschen googeln, was man da alles findet. Internetseite hochprofessionell, du findest einen komplett eigenen Fanshop, kannst dir von ja. so einer Regionalliga-Truppe das Trikot kaufen, Fan-T-Shirts kaufen und ja, also ich hatte noch nicht das Vergnügen da zu sein, aber das, was ich jetzt bisher so gesehen habe von YouTube und so weiter, ist das auf jeden Fall ein Erlebnis und sowas finde ich immer super, also ähnlich auch, wie es ja auch deine Schwester jetzt mitbekommen hat in Borken, was da jetzt, obwohl es jetzt aktuell da nicht mehr ganz so gut aussieht, natürlich auch nochmal Abgang von Annika Brinkmann, die da für die zweite Liga komplett überqualifiziert war, aber was die dann in den letzten Jahren auch geschaffen haben, so ein kompletter Dorfclub, der einfach die geilste Stimmung und Abstand in der zweiten Liga dann hatte und da auch vielen Erstligateams da mal gezeigt hat, wie peinlich ist das eigentlich bei euch, sowas finde ich immer super.
Ja, ist auch so. Also das ist ja auch growing the game auf einer ganz anderen Ebene, ne? Das ist schon ganz cool. Also deswegen wollte ich das gerade nochmal, weil ich auch weiß, dass da ein paar Leute zuhören, einfach mal da einen lieben Gruß und großen Respekt an dieses Projekt. Und es lohnt sich auch für alle unsere Hörer, lohnt sich das einfach da zu unterstützen. Denen ein bisschen Reichweite zu schenken, das finde ich schon ganz cool. Also das, auch wenn das ist ja echt um die Ecke hier, ich finde das echt wirklich sympathisch. Und das zeigt halt auch, dass es nicht immer nur das Geld ist, sondern es geht um Ehrenamt, es geht um Leute, die einfach, wir machen es ja auch ehrenamtlich, wir machen es ja sogar mit Minus. aber es geht einfach einfach nur darum, Leute haben Bock auf ein Projekt und wollen den Sport ein bisschen größer machen und dann kann das funktionieren. Das ist ein schönes Beispiel dafür.
Wobei eigentlich Minus ist wieder ein gutes Statement. Wir müssen mal, haben wir nicht Kontakte irgendwie zu Volleyball direkt oder so einem Kram? Weil wir müssen da eigentlich auch nochmal ein Geld aufmachen. Und da machen wir irgendwann mal eine offizielle Umfrage. Ich weiß nicht, in der Insta-Story oder so. Wir hatten letztens ausführlich die Diskussion miteinander, weil du ein Riesenfeind davon bist, weil man es in der ersten Liga natürlich oft sieht, aber teilweise auch allgemein schon ab Oberliga aufwärts, dass viele gerade bei den Männern Basketballschuhe anziehen beim Volleyballspielen. Ich sage auf jeden Fall, Basketballschuhe sind im Zweifel für mich die besseren Volleyballschuhe. Da habe ich eine Meinung zu, du siehst das komplett anders. Und ich wäre bereit, auch mal wieder einen Volleyballschuh, einen der neueren, auszuprobieren und da vielleicht auch nochmal meine Meinung zu sagen, wenn ich einen Schuh einfach kostenfrei bekomme. Clever, oder?
Ja, das ist sehr clever. Das kriegen wir hin. Ich glaube, ich kenne da ein, zwei Leute, die aber dann halt einen Volleyballschuh, ne? Die werden keinen Basketballschuh.
Ja, habe ich ja gesagt. Irgendwie ja. So, weil die sind so, die Mizunos sind immer so geil leicht. Da muss ich schon mal ein bisschen Werbung für machen. Ansonsten cooler sind natürlich die Basketballschuhe. Geil sind sie auch im Zweifel.
Also da möchte ich jetzt auch mal, da können wir mal ein bisschen Feedback, da will ich jetzt auch mal Feedback von allen Leuten da draußen hören. Weil wir haben jetzt wirklich auch viele, erstmal muss man dazu sagen, bei dir ist vermeintlich so ein Basketballschuh ist ja geil, so ein höherer auch, weil du bist eh so unfassbar unbeweglich im Fußgelenk. Das ist für dich auch völlig, also es ist ja keine Einbuße von Freiheit bei dir, weil du einfach so unbeweglich bist im Fußgelenk, dass es im Endeffekt scheißegal ist. Da kannst du auch
Schießschuhe an. Nee, aber wenn, dann immer flache Basketballschuhe. Hohe sind Katastrophe.
Ah, okay. Aha. Das ist schon mal eine Einschränkung. Ich meine, du könntest auch Skischuhe anziehen und würdest keine Bewegungseinschränkung merken. So. Aber ja, okay, das ist schon mal gut. Und dann verstehe ich halt nicht, also Entschuldigung, komplett weiße, am besten auch wieder, machen wir wieder das Geld, orangene Haare, komplett weiße Haut, rotes Auswärtstrikot und dann muss ich aber ganz dringend die neon-orangenen oder gelben Schuhe von XYZ anhaben, einfach nur, weil ein Basketballschuh angeblich cool ist. Ey Leute, guckt doch mal in den Spiegel so, ne? Wann ist das denn aufgetreten? Also, ich kann ja noch verstehen, so schwere Leute, die dann eine gute Dämpfung brauchen und so weiter und so fort, das kann ich alles verstehen, aber am Ende, es gibt ja nicht ohne Grund einen Volleyballschuh. Es gibt auch einen Laufschuh. Dann gibt's auch Basketballschuhe. Die nennen sich ja nicht ohne Grund Basketballschuhe. Und wenn alle Basketballschuhträger da draußen sagen, nee, pass auf, ich habe das wirklich ausprobiert und ich fühle mich in den wohler, ich habe keine Rückenschmerzen, keine Hüftschmerzen mehr oder sonstiges, dann bin ich eines Besseren belehrt, weil eins ist klar, Gesundheit geht vor Ästhetik zu 100%. Wenn ihr aber sagt, nee, ich finde Basketballschuhe einfach cooler, so, ja, dann ist das für mich kein Argument, weil das sieht einfach nicht cooler aus, meiner Meinung nach. Also das ist halt einfach ein klobiger, großer
meiner
Schuh.
Meiner Meinung nach ganz klar schon. Und What? Wenn man mal wissenschaftlich rangeht, ist mein also? Argument.
Also ich meine, habt ihr auch so knielange, weite Hosen?
Nein,
oder
natürlich
habt ihr
nicht. Das ist ja aber auch nicht mehr der Look. Die Basketballhosen werden auch immer kürzer. Das ist natürlich nicht der Look, den man da anstrebt. Aber mein wissenschaftlicher Ansatz dazu und eigentlich auch mein Totschlagargument wäre, die Begründung, warum ist es im Zweifel ein besserer Schuh? Dadurch, dass die NBA einfach seit Jahrzehnten ein Riesenprodukt ist und dementsprechend da Schuhe zielgerichtet für gemacht werden, ist, glaube ich, rein Thema Dämpfung, werden da diese Schuhe einfach einen längeren und größeren Vorsprung haben im Vergleich zu dem Volleyballsport, der sich natürlich auch in den letzten 10 Jahren mit Sicherheit entwickelt hat, aber wo du lange nur Essex hattest, die irgendwie da ihre Schrottschuhe da produziert haben, teilweise, oh, darf ich nicht sagen, oder das ist natürlich wieder schlecht für potenzielle Sponsoring.
Ja.
Naja, aber sagen wir mal so, ich nehme alles zurück, sind nicht Schrott, sind vielleicht teilweise Schrott, sehen zumindest scheiße aus manchmal. Aber ja,
da muss ich dir recht geben.
Und das wäre einfach mein...
Volleyballschuhe sehen wirklich scheiße aus, da hast du völlig recht.
Ja.
Also da bin ich bei dir.
Aber so der Vorsprung, der einfach von der Technologie, die da drin steckt in so einem Basketballschuh, das musst du schon sagen, könntest du dir auch vorstellen, oder? Dass das real ist?
Ja und nein. Jetzt muss natürlich wieder dieser Dehnungsverkürzungszyklus, die ganzen Sprunglängen, die Kontaktzeiten auf dem Boden sind aber auch beim Volleyball ein ganz anderer als beim Basketball. Also es ist ja nie so ein fast reaktiver Absprung wie manchmal bei Hallenvolleyballern oder sonstiges. Du hast ja beim Basketball eher dieses tiefe, kurze Einstellen mit diesem X-Bein und dann drückst du dich daraus hoch mit einer viel längeren Streckphase. Das ist also eine ganz andere Beanspruchung oder ganz andere Sprungphase halten als beim Volleyball. So, das ist meine Meinung dazu. Deswegen, also ja, aber da können wir jetzt auch stundenlang drüber. Am Ende, mich würde es wirklich mal daraus interessieren, weil wir beiden werden uns da nie einig werden, glaube ich.
Nee.
Ich habe auch noch nie einen Hallen, jetzt muss ich dazu sagen, meine Hallenspiele sind eh schon viel zu lang her und ich war immer mit dem Volleyballschuh komplett zufrieden, habe da nie ein Problem mit gehabt. Da wirklich mal Meinung. Also da gerne, wir müssen einen Post zu machen oder sonstiges, wir schreiben darüber irgendwie, keine Ahnung, Basketballschuhgate oder was auch immer und dann mal bitte eine Diskussion aufmachen, weil da, also wenn jetzt alle sagen, Walkenhorst, was der Lack ist auf dem Basketballschuh, sind wirklich viel besser, dann entschuldige ich mich in der nächsten Episode wirklich öffentlich. Aber da bin ich mal gespannt, wie da das Feedback ist.
Ja, aber werden wir, glaube ich, auch keine klare Einigung bekommen, weil selbst ja auch bei den Profis, wir waren in Düren, Hälfte der Mannschaft hat, glaube ich, Basketballschuhe, dann hast du so einen Tomasch, der da auch ganz deiner Meinung ist und da sagt, das ist kompletter Schwachsinn mit den Basketballschuhen. Also bis in die höchste Stufe ist das, glaube ich, eine schöne Diskussion, die man da führen kann. Von daher können wir das gerne machen.
Und dann auch von renommierten Spielern veröffentlichen wir das auch gerne. Nee, eigentlich von allen. Also wenn eine gute Meinung ist, können wir es gerne mal auch mal immer wieder in die Story packen,
ja,
und dann mal so ein bisschen Diskussion anregen, weil das ist ja wirklich ein Riesending anscheinend. Ne? Immer wenn ich dann, also mir fällt das, ist das, wie lange ist das jetzt schon so? Also gefühlt ist ja mehr Basketballschuhe als Volleyball.
Also seit drei, vier Jahren würde ich mal behaupten.
Ist es bei Frauen trägt aber keiner Basketballschuhe, oder?
Die Frauen fangen auch damit an. Ja?
Ja?
Doch, die Frauen fangen auch damit an. Du siehst jetzt auch, aber das ist auch mal wieder die Sache, Thema auch, ja, Technologie und da der Fortschritt. Jetzt bringt Nike nämlich auch die ersten Volleyballschuhe raus, die auch wirklich cool aussehen, sehen halt aus wie ein Basketballschuh, sind für Volleyball gemacht, sind aber erstmal noch Trash. Also hier, die von Sarah hat sie auch bestellt oder auch von den ganzen, die jetzt da dieses Modell haben, diesen Hyperace, fliegen alle auseinander. Also da schon mal direkt keine Empfehlung. Nike Hyperace, der fliegt euch um die Ohren nach ein paar Monaten. So, weil es einfach ein neuer Schuh ist, neu für Volleyball gemacht und ist einfach noch nicht reif dafür. Das dauert immer ein paar Jahre. Deswegen auch, wenn dann Adidas den ersten Volleyballschuh raus hat oder Nike, da würde ich immer erstmal vielleicht noch ein bisschen die Finger von lassen. Und dann im Zweifel, wenn ihr was anderes haben wollt, lieber bei so einem renommierten Basketballschuh. Und wenn du da guckst, da die ganzen, die Kobes zum Beispiel, die es ja einfach seit 10 Jahren gibt, oder halt die Kyries oder was auch immer, das sind ja alles Schuhe, die immer weiterentwickelt werden.
Ja, das, also dass da viel, viel mehr Geld in die Entwicklung und in die Verbesserung der Schuhe gesteckt wurde, das ist natürlich ein gutes Argument. Ja. Und wahrscheinlich überlagert das sogar das Argument meines anderen Sprungverhaltens. Aber das verstehst du auch, ne? Dass das Sprungverhalten anders ist. Und deswegen,
ja, doch, das war also schon sehr, sehr gut argumentiert und kann ich leider auch gar nicht entkräften. Also sollte das der Fall sein und ich unterschätze da Mizuno, Asics und so weiter wirklich massivst, wobei ja auch, also Handballschuhe und Volleyballschuhe sind halt auch identisch. Es gibt keine Handballschuhe, es gibt keine Volleyballschuhe, die ziehen alle die gleichen an.
Ja, ist das so? Ich glaube, so Handballschuhe sind doch eher so ein bisschen die Seite fester, weil die diese seitlichen Bewegungen öfter haben.
Kommt drauf an, aber die gleichen Modelle, die du auch beim Volleyball findest, sei es Mizuno, sei es Asics, sei es alles, findest du dann auch auf dem handballshop.de oder wie auch immer die ganze, wollen natürlich keine kostenfreie Werbung hier raushauen, aber so ist das. Von daher, naja gut, wir werden die Diskussion anleiten und mal gucken, wenn wir da ein paar Rückmeldungen bekommen, können wir das Thema vielleicht ja nochmal ausführen. Mhm. So, verbildlichen ist eh mal eine schönere Sache, wenn man dann auch vielleicht mal so ein paar geile Basketballschuhe vorstellt, weil selbstverständlich, es gibt auch ganz schlimme, hässliche und gerade auch diese klobigen, naja. Aber ich finde es halt auch geil, wenn zum Beispiel wie in Düren, wir erzählen jetzt immer von Düren, aber das ist halt der Vorteil, wenn man da schon mal eingeladen wurde, wenn dann da die Mittelblocker quasi so einen Mittelblocker-Schuh haben. Beide so irgendwie so einen selber designten Jordan oder irgend sowas, der dann geil aussieht und das ist dann nochmal, die haben ja eh da alle so einen Bond, die Mittelblocker haben da diesen krassen Bond, es gibt die beiden Libros, das finde ich einfach geil. Sowas,
ja, das
also finde ich
schon
optisch
cool.
Gut,
ja,
wenn du auf dem Feld siehst, dass die Chemistry haben und dann nicht der eine den grauen Essex anhat, der andere hat den schwarzen Essex an, der eine hat den weiß mit grau und schwarz an. Weißt du, was ich meine, oder?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Nee, das ist ein schönes Argument. Das sieht auch, ja, aber trotzdem, du weißt auch, dass es ein paar modische Fehlgriffe gibt, wo ich echt sage, so, ey, komm. Also,
ja, das können wir verstehen.
Nicht. Aber das habe ich auch schon, das haben wir auch schon in der früheren Episode mal gemacht, dass es stylingtechnisch auch bei Beachvolleyballer manchmal hart hinkt. Und wenn dann noch wenn das Leute sind, die im Beachvolleyball schon ins Klo greifen und dann die Leute noch die Chance haben, in der Halle ja noch ein Kleidungsstück mehr anzuziehen oder sogar zwei, wenn auch noch eine unfassbar unangemessene Socke noch dazu kommt, so dann schießen die halt den Vogel hart ab. Ne? Und ich will gar nicht wissen, was da für Perversionen, also ich finde ja schon manche Outfits in der ersten und zweiten Liga unangebracht. Ich will gar nicht wissen, was da in der Landesliga oder Oberliga von so Möchtegern cool manchmal aufgetragen wird. Ihr könnt auch mal Sachen posten in eurer Story. Wenn ihr wirklich jetzt, wir haben tausende Hörer in der Halle und ihr sitzt mit euren Leuten in der Umkleidekabine und ihr habt hundertprozentig so ein Opfer dabei oder seid selber so eins, gerne mal in die Story, gerne mal mit einem Daumen runter GIF, wir haben ja jetzt diese GIFs, da müssen wir nochmal drüber reden, Daumen runter GIF von uns, dann könnte, das finde ich ganz gut, da teilen wir auf jeden Fall, da würde mich mal interessieren, was da für Perversionen in den unteren Ligen rumlaufen. Diese GIFs sind übrigens gut geworden, Dirk, muss ich sagen, Hut ab.
Ja, GIFs auf jeden Fall, also da Werbung machen unter Volleypod oder unter ohne Netz und sandigen Boden oder auch unter Onusp und da könnt ihr auf jeden Fall eure Story dann schön schmücken. Das ist geil, den ähnlichen Dienst haben wir auch für die Powervolleys in Düren gemacht, die jetzt mit eins der, oder sind sie das erste Team überhaupt? Gibt es ein anderes Team in Deutschland, was GIFs
gesehen,
schon hat? Keine
die
Ahnung.
Eigene GIFs haben, ne, habe ich noch nicht gesehen.
Ja, also auch da jetzt da Vorreitern haben ein paar schöne GIFs bekommen und sowas ist einfach geil. Also nutzt die auf jeden Fall gerne, guckt auch mal bei den Powervolleys rein, die sind auf jeden Fall auch sehr gelungen und dann, ja, eben hatte ich, glaube ich, noch einen Punkt, jetzt habe ich schon wieder vergessen, keine Ahnung, Mann.
Dann sehen wir uns zwischen dem 11. und 18. Januar auf den Kap Verden, wolltest du sagen?
Ja, das auf jeden Fall. Das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Plug. Also hau raus.
Ja, wir sind jetzt das Event, was wir jetzt seit gefühlt 2 Monaten schon anteasern, dass wir zwischen dem 11. und 18. Januar, das ist jetzt auch offiziell, der Link ist, glaube ich, auch noch immer auf unserem Instagram-Account, könnt ihr mit Dirk Funk, Daniel Wernitz, Alex Walkenhorst und Tommy, dem besten Mann. Eine Woche Beachvolleyball trainieren, Turnierformate spielen. Eine Beachparty soll auch dabei sein, habe ich gehört. Die muss Dirk Funk dann im Alleingang gewinnen, weil ich dann in der Vorbereitung bin. Da wird nur gelacht. Tommy ist vielleicht auch dabei, müssen wir mal sehen. Ihr wolltet eh mal zusammen Bier trinken. Und ja, viel Workshop, viel Input, viel. Also wir werden dann eine ganze Woche uns eurem Fortschritt in Sachen Beachvolleyball widmen. Im neuen, nagelneuen Robinson Club auf den Kap Verden. Das wird ein geiles Event. Ich habe jetzt schon sau viele gehört, die sich da angemeldet haben. Trotz dessen, dass es jetzt lange gedauert hat, bis das Event online ist, weil die da auch gerade einfach einen riesen Club neu bauen müssen und einfach Stress hatten ohne Ende. Aber jetzt ist es endlich online. Es ist offiziell. Wir sind Mitte Januar auf den Kap Verden und wollen mit euch euer Beachvolleyball-Spiel growen. So kann man das, glaube ich, sagen, ne?
Ja, so kann man sagen. Und ich glaube, von unserem Podcast und auch unseren, ja, dem ganzen anderen Content, den man auf Instagram noch sehen konnte, konnte man, glaube ich, vernehmen, wie viel Spaß man auch haben kann. Also das ist natürlich, ist für alle was dabei. Also wirklich für Volleyball-Freaks, die da einfach so viel wie möglich zocken wollen, das Training aufsaugen wollen und die ganzen Tipps halt von den Profis, von einem Alex, von einem Tommy und selbstverständlich auch von einem Daniel. Von mir eher weniger, vielleicht dann eher so ein paar Tipps, wie viel Sangria du mit Bier mixen kannst, um keine Bauchschmerzen zu bekommen. Müssen wir dann mal schauen. Aber das wird auf jeden Fall spaßig. Also für alle was dabei, die einfach eine schöne Zeit haben wollen und einen Urlaub mit Beachvolleyball verbinden wollen und nicht nur für den Beachvolleyball da sind, macht auf jeden Fall Sinn und wird eine runde Sache. Natürlich kostet es ein paar Taler, aber haben wir ja schon drüber gesprochen, man kann vom Robinson halten, was man will, aber da wird keiner aus diesem Urlaub rausgehen und sagen, das hat sich nicht gelohnt.
Ja, das ist sicher.
Das war scheiße. Das wird einfach nicht passieren.
Nee, da, selbst Dirk Funk nicht. Das einzige Gate, was wir dahingehend noch schließen müssen, du hast es mir gestern versprochen. Warst du heute beim Amt und hast deinen Reisepass beantragt, Dirk?
Ach du Scheiße, Mann, ich musste heute Morgen zur Werkstatt.
Du hast gestern noch gesagt, ich muss morgen eh noch zur Werkstatt und deswegen kann ich das auf einen Abwasch machen. Ich habe es dir vor 3 Wochen gesagt.
Ich hatte 2 Stunden gepennt die Nacht davor, bin dann aber halt aus keinen vernünftigen Gründen, also nicht, weil ich irgendwie lang unterwegs war, 2 Stunden gepennt, dann völlig verwirrt morgens aufgewacht, irgendwie es geschafft, das Auto heile zur Werkstatt zu bringen und dann habe ich es vergessen. Ich fahre morgen hin. Oder muss ich gefahren werden von der Frau, weil ich gerade kein Auto habe. Das ist in der Werkstatt.
Also ist einfach.
Obwohl ich kann da auch hinfahren. Da also mit dem Fahrrad hinfahren oder den Berg runterrollen.
Ich sehe es schon wieder, es wird nichts morgen. Kannst du knicken. Morgen ist auch Mittwoch, das Amt hat nur bis 12 Uhr auf, jetzt ist 23.20 Uhr, du verpennst es doch eh, dann ist wieder Donnerstag, dann hast du es komplett vergessen, dann ist Freitag, macht man nichts mehr, dann ist schon wieder Wochenende.
Und dann ist Weihnachten, ne?
Ja.
Und dann ist Weihnachten.
Und dann ist Dirk Funk im Januar doch nicht auf den Kap Verden, weil man dann Reisepass braucht, naja.
Ja, dann kommt Vito mit, ist auch okay.
Ja, okay.
Ja. Nein, Quatsch, ich muss auf jeden Fall dabei sein. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich freue mich auf euch im Sinne von natürlich auf Tommy, auf Daniel und auf dich. Und ich freue mich auch auf euch im Sinne von, wäre einfach geil, da ein paar Leute von euch kennenzulernen. Mit Sicherheit werden wir auch einige vielleicht da schon mal gesehen haben oder hier und da oder aus irgendwelchen Nachrichten kennen. Aber das wird einfach geil. Wenn wir da wirklich es schaffen, eine ohne Netz und sandigen Boden-Community da einfach hinzuklatschen und einfach jedes einzelne Ticket wirklich von Hörern, von Nens Fans oder wie auch immer Verfolgern da wirklich kommt, das wäre halt ein Traum, dass man da nicht irgendwie groß auffüllen muss mit einfach irgendwelchen random Leuten, die im Zweifel gar nicht wissen, wer Alex ist und dann wieder nur fragen, wo die Chiara eigentlich bleibt. Das wäre doch viel schöner so, oder?
Ja, so das ist doch ein Ziel, das ist ein Anspruch. Ja. Und dann würde ich sagen, klemmen wir das Ding doch hier ab, oder? Also ich finde, das ist...
Ich habe die Klemme schon rausgeholt.
Ja.
Also dafür, dass wir kurz Angst hatten, dass es vielleicht nur eine halbe Stunde wird, sind es wieder 1,5 geworden.
Ja, fuck ey, sorry.
Einige werden jetzt sagen, hättet ihr auch ruhig was wegschneiden können, Digga, aber so läuft's am Ende des Tages. Also hat mich gefreut. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Reise, eine angenehme Reise. Grüß mir Tommy, grüß mir Sinja, grüß mir Kim, grüß mir natürlich auch den Svenedikt. Und dann drücke ich euch alle Daumen und das sollten auf jeden Fall alle machen. Wir werden uns Mühe geben, aus Mexiko auch weiter ein bisschen Content zu liefern. Wie gesagt, Alex hat diesmal wieder Internet, also auf seiner eigenen Seite alex-walkenhorst oder selbstverständlich auf volley-pod werdet ihr hoffentlich eine litte Story versorgt bekommen und ich werde mich mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal drum kümmern, dass man entweder wieder ein witziges oder noch viel besser ein witziges und erfolgreiches Video von euch beiden sieht, vielleicht auch von Sinja und Kim und dann haben alle was davon. Also ja, von mir war es das.
Was ganz Feines, da hast du recht, ja.
Ja, und von daher gibt es eigentlich, glaube ich, nichts mehr zu sagen, außer
ohne Netz
und sandigen Boden.